Hallo David.
Hallo Robert.
Na, geht's gut?
Ja.
Ja? Ja. Ey, ich entschuldige mich heute gleich bei allen, falls ich hart näsele, denn ich bin noch so ein bisschen resterkältet. Aber wir haben ja schon mal festgestellt, als wir, ich glaube, Melanie Kali hier hatten, dass Krankheit ja lediglich erschwerte Produktionsbedingungen sind als Selbstständiger. Ich habe ein bisschen Feedback von letzter Woche. Willst du mal hören, was ich so habe?
Ja, hau
von
raus.
Lustig bis aggressiv ist einiges.
Aggressiv?
Ja, aggressiv komme ich gleich.
Du hast wieder irgendwas gesagt.
Wir beide. Wir fangen an mit, erstens musst du sagen, oh, habe ich doch gesagt, Robert, siehst du, es begab sich am 29. Januar, wann haben wir letzte Woche aufgenommen? Ein, zwei Tage vorher haben wir aufgenommen. Sicherheitszone nach Erdrutsch wird getitelt, wird ausgeweitet.
Aha.
Die Stadt Nissemi auf Sizilien rutscht immer weiter ab. Mehr als 1500 Menschen mussten schon in Sicherheit gebracht werden.
So.
Die sind nämlich an der Küste, beziehungsweise die sind so an so einer Klippe, wo Felsen abbröckeln.
Mhm.
Komm. Ich habe das Feedback recherchiert und habe gesagt, komm, das nehme ich trotzdem mit als Uplift für dich. Also insofern hast du einen Punkt rund um Primate, dass du nicht zu so einer Hütte fahren würdest, die
Nein.
direkt an der Klippe ist.
Kein Urlaub an der Klippe.
Ja, Fusing Phil hat uns auch geschrieben als Kommentar, direkt nachdem wir über diese Diskussion geredet haben, hat er Werbung eingespielt bekommen, unseren Podcast, nämlich von Booking, ob er Ferienhäuser direkt mit Infinity Pool bieten möchte. War sehr lustig. Wir haben zu den Schimpansen einiges an Feedback bekommen.
Ja.
Die haben auch nochmal tatsächlich unterstrichen, wie aggressiv Schimpansen sind.
Ja.
Ja, ich nehme als ein Beispielkommentar. Bonobos südlich des Sambesis sind sehr friedliche Affen, die nur vögeln und konsumieren. Die direkten Verwandten, Schimpansen, die sich den Lebensraum mit dem Gorilla nördlich des Sambesi teilen, sind unfassbar brutale, aggressive Affen. Gibt tolle Dokus über Schimpansenrudel, die übereinander herfallen und sich grauenhafte Dinge antun. Also nochmal zu dem Thema Dämonisieren von Tieren. Sind wir, glaube ich, generell alle auf dem gleichen Pfad. Schimpansen im Speziellen, ich hatte letztes Mal schon auch gesagt, neigen, die sind wirklich äußerst aggressiv.
Jemand hatte bei mir kritisiert, dass ich Menschenaffe gesagt habe.
Ich glaube,
und sagt man nicht auch Menschenaffe zu?
Nee, ich glaube, das sind Primaten. Menschenaffen sind eine Reihe von besonderen Affen, wie, und jetzt kommen wir wieder ins Halbwissen, ich glaube, der Orang-Utan wird als Menschenaffe bezeichnet. Es gibt dann, glaube ich, nochmal bestimmte Verhaltensweisen. Aber auch da wird man jetzt in den Kommentaren uns belehren und nächste Woche haben wir das Thema wieder auf dem Tisch.
Man sieht, dass wir zu lange aus der Schule raus sind.
Oh, ja, hast du in der Schule gehabt, welche Affen Menschenaffen sind? Also
doch,
der Orang-Utan, bin ich dir sicher, ist ein Menschenaffe.
Also auch im Rahmen dessen, also ich komme ja noch aus so einer Zeit, anders als zum Beispiel meine Tochter, die sagt, ich sozialisiere und informiere mich über soziale Medien, habe ich mir ja noch so, kennst du noch die Was-ist-was-Bücher? Die habe ich super gerne gelesen.
Ja, geil.
So, wenn ich das jetzt meiner Kleinen hinlegen würde, die würde mir das um die Ohren hauen.
Na und vorher gab es ja auch die, ich lese gerade übrigens ein so krasses Buch, das heißt Anxious Generation. Da geht es darum, wie sehr Depression und Angststörungen bei Teenagern gewachsen sind seit 2010. Mhm. Nämlich seit der Einführung der Selfie-Kamera in Kombination mit Instagram, der Kauf von Instagram durch Facebook. Wahnsinnsthema. Aber da will ich jetzt nicht ausschweifen, muss ich bloß gerade dran denken. Ich finde nämlich das nicht ganz schlecht, wenn Kinder bis zum bestimmten Alter das über Bücher lernen.
Ich auch nicht. Ich hatte neulich einen Kommentar, ich weiß nicht mehr, wo das war und in welchem Zusammenhang, aber da hatte jemand geschrieben, dass er, weil es da auch um die Kleine ging. Und ich sage ja häufig so, dass die Kleine auch so mit dieser Aufmerksamkeitsspanne schon echt ein Problem hat. Und meinte so, ja, du bist doch das Problem, du hast sie doch dazu erzogen. Und das ist nicht wahr, weil ich bin ja nur der Stiefvater, in Anführungszeichen nur, ich bezeichne mich nur immer als Vater, weil ich diese Trennung irgendwie immer doof finde. Aber ich bin dazugekommen, da war sie schon 6 Jahre alt und da hatte die tatsächlich schon, ne, die hat super viel damals noch Netflix-Serien geguckt, aber dann fing das auch an mit YouTube. Und ich habe von Anfang an gesagt, lass uns die Zeit begrenzen. Und da sind dann halt Carlis und meine Ansichten aufeinander geklatscht und Carly meinte so, ach, das ein bisschen geht doch schon klar und aus ein bisschen wurde dann viel bisschen und irgendwann habe ich dann das Gefühl gehabt, so, ich komme nicht mehr durch und jetzt ist es auch, also diese, sie ist auch an Bücher nicht so richtig rangeführt gewesen, das sind ja auch dann beide Eltern, nicht nur Carly und da hatte so vorher keiner, glaube ich, dran gedacht und dann war es dann irgendwann, ist diese Schwelle überschritten gewesen und dann ist sie zu sehr mit dieser Technik in Kontakt gekommen. Ich will mich da nicht rausnehmen. Na, auch ich habe ja trotzdem auch heute noch die Verantwortung.
Du hast die Wissenschaft zumindest komplett auf deiner Seite, was das angeht. Und wir sind ja auch an dem Punkt, das alles ganz genau zu überlegen für die Zukunft. Und wir haben ganz schwierige Beispiele gegenüber, wo sogenanntes Kinderfernsehen lief, seit die Kinder schon nicht mal 2 waren.
Und, ich finde,
das läuft Tag und
genau.
Nacht. Und das macht mit den Kindern das ganz problematisch.
Ich wurde früher, wenn ich Fernsehen gucken durfte, dann musste ich, dann habe ich die Sendung mit der Maus oder so Wissensserien geguckt. Damals gab es noch das
erste?
Ich erinnere mich nicht mehr. Das lief zwar auch, aber das ZDF-Ferienprogramm war für mich zum Beispiel ein ganz großes Ding. Und da liefen ja nicht nur Kinderfilme, sondern auch immer so Wissensvermittlung. War immer so ein Ding. Oder diese alte Serie, Jahre, diese Menschen, gab es doch einmal im All und dann im Körper.
Ja, das ist im Körper, wo er so durch die Nase einatmet und dann fliegen die,
genau,
Bakterien
fliegen
rein,
die Bakterien,
wo die Blutkörperchen auch immer die Sauerstoffblasen getragen
exakt,
haben. Das
exakt.
War richtig geil.
Und
noch heute denke ich, wenn so eine Wunde verheilt, wie die mit ihrem Lasso angeritten kommen,
genau,
und das wieder zukleben.
Ich will ja schon seit Ewigkeiten ein Video dazu machen, wie in den 80er Jahren.
Es war einmal.
Genau, es war
das
einmal
heißt,
der Körper und
das,
das Weltall, genau. Wie die in den 80ern das anfingen, angeführt so durch auch Veränderungen, die in den USA passiert sind, dass wir als Kids damals schon so mit Konsum übermüllt wurden und dass plötzlich solche Kinderserien ausgetauscht wurden gegen He-Man, Turtles, die dann halt auch immer noch
Dino
gleich einen Marketing-Appeal haben mussten und nichts mehr mit Wissensvermittlung zu tun hatten. Das heißt, es ist natürlich auch echt schwierig, Kids heute vor den Fernseher zu setzen und zu sagen, das ist ein adäquates Programm für dich, weil du kriegst dann halt SpongeBob. Und ich will gar nicht gegen SpongeBob meckern, ist total cool, aber Simpsons und SpongeBob, Simpsons hat mal auch Moral vermittelt. Ich finde, das hat sich in den letzten Jahren ja auch ein bisschen gewandelt.
Wobei man hier ganz kurz zwei Dinge nicht so durcheinander schmeißen darf. Dieses frühe Fernsehen gucken, das zahlt, glaube ich, auf eine sehr niedrige Aufmerksamkeitsspanne ein. Mhm. Das, was ich mit Depressionen und Angststörungen gesagt habe, das ist ganz explizit Social Media und sich vergleichen
ja,
mit anderen.
Ja, das kommt noch als neue
Ebene zwei
dazu.
Verschiedene Dinge.
Aber was ich meinte, ist so, wenn du das, gib deinem Kind auf jeden Fall, wenn du sie vor dem Fernseher sitzt, Wissenssendungen und gib ihr auch mal ein Buch in die Hand, damit sie
ja
dieses Interesse, sich selbst informieren zu wollen, überhaupt ausbilden kann.
Ja, und
sich.
Sowas wie Paw Patrol und so ist im Grunde echtes Gift, ne? Diese schnellen Schnitte, bunte, überdrehte Sachen. Wenn, dann geht es um ganz langsame Sachen. Ich habe immer so als Beispiel oft gehört, dass Bluey richtig gut sein soll.
Genau.
Ne?
Ja,
das ist so ganz
gehört.
Langsame und kurze Geschichten. Aber hey, generell, wir sind da so klassisch, ey, bis sie drei ist. Nein.
Ja, eigentlich noch länger. Aber egal.
Jetzt komme ich noch zu aggressivem Feedback.
Ja.
Wir haben uns ja gefragt, warum kommen die Deutschen nicht auf uns zu hier im Podcast?
Ja.
Ne? Und darauf hat Dienchen geschrieben, warum man eure Reichweite nicht nutzt, weil ihr deutsche Filme in Klammern gefühlt auf Bergdoktor reduziert. Weil ihr beim Namen David Nennt nicht sofort schaltet, weil ihr Friedrich Mücke einladen wollt, aber dann über Extrawurst ableuteten, also ablästern, glaube ich, soll es heißen. Weil ihr Kerkeling-Filmbiografien mit dem des reinen Schauspielers in einen Topf werft. Kurzum, weil deutsches Kino bei euch eine Randnotiz ist, sagt einer, der seit über 20 Jahren dort als Head of Department in Klammern Editor arbeitet.
Ich verstehe den Punkt. Er hat bei manchen Sachen Unrecht, weil du hast nicht über Extrawurst gelästert. Du fandst ihn halt einfach nicht so
Punkt.
Gut.
Ja.
Was will man da machen? Ne? Und Friedrich Mücke zum Beispiel, was hatten wir durchaus schon so, dass wir mit Schauspielkollegen, mit denen wir privaten Kontakt hatten, dass wenn man die Filme nicht mag, dass das durchaus schon mal auch Probleme geben kann. Aber ich finde das Käse, ehrlich gesagt. Ich finde schon, ne, dass das Randnotiz ist, da gebe ich ihm total recht. Aber woher soll's kommen?
Es ist ja auch eine Randnotiz.
Woher soll's
kommen? Also ich finde, wo sind wir jetzt ungefähr? Der Marktanteil von deutschen Filmen in Deutschland liegt bei 20%. Okay, ein Fünftel. Ist vielleicht mehr als eine Randnotiz. Ziehst du jetzt aber mal die Dramen und Komödien raus, dann bleibt nichts, weil wir kein Genre-Kino haben,
genau,
größer gedacht. Und da ist dieses Athos ja ein total spannendes Beispiel, wenn,
ja,
wir denn das Ganze mit der Tiger da haben. Wenn es mal so ein bisschen dann ausbricht und du auch auf technischer Ebene spannende Sachen erzählen kannst. Und das macht es dann eher zum Problem. Wir gucken Filme. Ich saß hier und habe über 1 Million Minuten geredet oder wir reden über Caroline Herfurth-Filme, wenn sie anbietet. Wir reden über Amrum, wir reden
Chabos.
Über Chabos, hier die Sonne, wo die Sonne nicht
in die Sonne schaut.
In die Sonne schaut. So, wir haben diese Filme, ne? Also das finde ich eher schwieriges Feedback, aber es ist halt Feedback. Ich habe es mitgenommen.
Ich verstehe, wenn man nur aus so einer Lupe auf den Moment blickt, ne? Wenn man sagt so, ja, ihr redet ja kaum über deutsches Kino, beziehungsweise ihr mögt ja deutsches Kino nicht, dann stimmt das für den Moment, aber da ist ja ein ganz großer Rattenschwanz dahinter. Es ist eine lange Historie aus, wir versuchen uns damit zu beschäftigen und es ist häufige Enttäuschung, es ist häufig der Blick aufs deutsche Kino, wo man, ich habe das in einem Video auf meinem Kanal ja auch besprochen, wo ich als Filmfan sage, ich liebe es, Filme zu gucken, aber ich mag überhaupt nicht mich ins deutsche Kino setzen. Das ist doch dann, das kann nicht mein Problem sein, weil ich, und auch das sagte ich in meinem Video, nur ein Land weiter in Frankreich oder zwei Länder weiter in Italien und ein bisschen noch weiter in Spanien wird so viel krasseres Zeug produziert. Wenn du in den Norden gehst, da gibt es total viele interessante Klassiker. Aber wenn du in Deutschland guckst, ist es ehrlich gesagt zu wenig. Es stimmt total. Wir gucken dadurch auch manchmal Sachen nicht. Also so geht's mir zumindest. Ich guck auch manchmal deutsche Filme nicht, von denen mir immer wieder gesagt wird, oh, schau dir den an, das ist ein Geheimtipp oder so.
Das schönste Mädchen der Welt.
Nee, das hat ja schon fast Blockbuster-Appeal für deutsche Verhältnisse. Es ist ja viel so Independent-Kino oder so kleines Programmkino. Aber auch deswegen, weil dann ne, sich plötzlich so eine Spirale entwickelt. Niemand tritt auf uns zu und sagt, hey, hier wollt ihr nicht mal deutsches Kino lieben lernen? Mhm. Weil die sagen, aber ihr mögt es ja nicht und wir mögen es nicht, weil man kommt nicht mehr rein. So. Und das würde ich nicht nur an uns festmachen. Also da gebe ich die Kritik zurück.
Haben wir auch an dieser Stelle getan. Damit bin ich durch mit dem Feedback-Segment zur letzten Folge und damit herzlich willkommen
zu zwei wie Pech und Schwafel. Ich wollte Schwefel sagen. Hilfe.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, es ist endlich soweit.
Was denn?
In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich gibt es endlich, und ich sage wirklich endlich, HBO Max.
Na endlich. Das heißt also, ich muss jetzt nicht mehr endlos warten, bis die HBO-Sachen bei uns in Deutschland auch starten. Kriege ich dann so Sachen wie The Pit oder Night of the Seven Kingdoms?
Absolut, das sind doch die beiden großen Dinger. Gerade The Pit war ja absolut schwer. Wie guckst du das in Deutschland? Kannst du denn jetzt ab sofort machen?
Wow. Ne?
Preisgekrönt. Aber natürlich ist auch bei HBO, und da denken natürlich so viele an das ikonische Intro, wir wissen, eine Serien-Hitschmiede und aber auch sehr, sehr viele coole Filme bekommst du dann da. Nur ein paar Beispiele zu nennen. Succession als Serie habe ich geliebt. Du willst Friends gucken, du willst Sopranos gucken, ja. Tony Soprano, alles auf HBO Max. Big Bang Theory, The Last of Us natürlich, The Wire, Four Blocks, ja. Für alle, die deutsche Serien lieben. Euphoria geht weiter in diesem Jahr. Natürlich Harry Potter, aber natürlich auch Superman zum Beispiel zuletzt. Ne? Die Welt von DC, der Mann aus Stahl und der für Hoffnung steht, das und vieles mehr. Und natürlich auch die Mutterserie Game of Thrones bekommt ihr alles bei HBO Max.
Ab wann nochmal?
Nicht ab wann. Ab jetzt.
Ach Gott,
ist da.
Jetzt schon?
Na los.
Ja, super.
Mach
ja.
deinen Account.
Ich leg los.
Bei HBO Max. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
So, diese Woche haben wir ein bisschen was. Wir reden über Return to Silent Hill, haben wir letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, ab diese Woche im Kino. No Other Choice, der neue Film des Regisseurs von unter anderem Old Boy oder Die Taschendiebin. Dann, wir haben gerade über Fernsehen für Kinder geredet, kommt die Muppet Show zurück auf Disney Plus mit Seth Rogen, habe ich gesehen, ab dem 4. Februar. Dann eine deutsche Serie auf Netflix rund um ein Agentenpaar, die von ihrer Vergangenheit eingeholt werden, so ein bisschen Mr. Mrs. Smith-Hype, aber anscheinend wirklich auch Thriller gemacht. Mhm. Unfamiliar heißt die Serie, hat jetzt auf der Netflix-Roadshow selbst keine große Rolle gespielt.
Eine deutsche Serie?
Deutsche Serie.
Kann doch nichts werden.
Diese Woche. Dann The Lincoln Lawyer. Vierte Staffel für alle Fans ab 5. Februar auf Netflix. Und eine Sache, die ist richtig heiß gelaufen. Die gibt es in den USA jetzt, glaube ich, schon ein, zwei Monate bei uns im Zuge des HBO Max Launch. Erst jetzt ab 6. Februar hat auch auf IMDb bei fast 100.000 Votes eine 8,9er Wertung oder 9,0. Schwankt also immer damit der, glaube ich, der am stärksten bewerteste Serienstart des letzten Jahres. Heated Rivalry. Schon davon gehört?
Nee.
Heated Rivalry spielt im Eishockey-Milieu rund um zwei Konkurrenten, die sich ineinander aber auch verlieben.
Männer.
Das klingt Männer.
Ah.
Und das Ding ist auch gerade auf Social Media, hören wir mal in den nächsten ein, zwei Wochen, wie das Echo in Deutschland ist, weil das Ding ist international ziemlich steil gegangen.
Mhm.
Heated Rivalry, ihr habt das gehört, ab diese Woche, 6. Februar, auf HBO Max. Jo, damit sind wir auch schon durch das, was diese Woche alles so
anzuschauen. Schön, nicht so viel.
Es gibt natürlich noch wieder 12 kleine, vielleicht auch deutsche Filme, aber die habe ich jetzt nicht mehr aufgelistet als die großen Starts. Hast du den Trailer gesehen zu Michael?
Ja.
Und?
Also zwei Sachen sind mir aufgefallen.
Ja?
Ich rede erstmal über, wie er mir gefallen hat und da kann ich glaube ich schnell sagen, es sieht echt nicht gut aus. Also wirklich nicht gut. Auf der einen Seite finde ich es echt fake. Also gleich diese erste Kamerafahrt auf die Konzertbühne zu, sieht echt nicht gut aus. Coleman Domingo, wie der geschminkt ist, sieht in der Nahaufnahme echt ein bisschen weird aus. Ich finde, der hat einen sehr artifiziellen Look und es sieht vor allen Dingen aus, Antoine Fuqua hat den ja gemacht und Antoine Fuqua ist ja eher so Thriller, Action, also schon so High-Energy-Kino und so wirkt er. Und er wirkt vor allen Dingen wie so Standard-Biopic-Formel. Jetzt kannst du gerne noch was sagen, ansonsten sage ich noch meinen zweiten Punkt.
Naja, die große Frage ist für mich immer noch, wie kriegen sie das alles unter einen Hut? Ich mag es, wenn er singt. Also wenn es seine Stimme ist, denke ich so, ja, die Vibes habe ich. Ansonsten, es scheint jetzt der Fokus wirklich zu sein, wer sich abkapselt von seinem Vater. Das sieht im Trailer so aus, wird das Hauptding sein, wie er sich da loslöst mit Quincy Jones. Mit mir macht der Trailer nicht viel, aber ich will den Film auf jeden Fall sowieso sehen.
Ich auch, auf jeden Fall. Jetzt kommt mein zweiter Punkt.
Jetzt bin ich gespannt,
meine große Theorie ist ja weiterhin, der Film wird in zwei Teile aufgeteilt.
Immer noch?
Ja, es ist jetzt ein neues Poster released worden und auf dem Poster steht unter seinem Konterfei The Story Begins. Und da dachte ich so, Story begins. Aha. Es gab ja auch letztes Jahr mehrere Gerüchte, dass er zweigeteilt werden könnte. Dann im November gab es nochmal vom Lionsgate Studio Boss beim Hollywood Reporter.
Ist das Lionsgate?
In Amerika ist es Lionsgate und in Deutschland ist es Universal. Und ich glaube, es ist sogar eine Co-Produktion.
Und die brauchen ja nach den auslaufenden Franchises auch große Filme, die funktionieren.
Genau. Und der hat auch gesagt, dass sie sich die Option offen halten könnten. Also es war so sehr vage formuliert, aber es ging in Richtung, dass da ein zweiter Teil möglich ist.
Aber dann erzählen sie ja nur bis zum absoluten Stardom, um dann den Fall...
Und schau dir mal den Trailer nochmal ganz genau an. Das habe ich gestern mehrfach gemacht. Und dir wird auffallen, das geht alles nur bis zu einem gewissen Punkt. Es ist nur Jackson 5, es ist Off the Wall, also sein erstes Album. Und es ist Thriller und man sieht ihn dann ja am Anfang noch so, wo die Haare schon ein bisschen länger sind. Das ist, glaube ich, dann schon so die Dangerous-Phase oder kurz davor. Aber alles danach fehlt. Es gibt in diesem Trailer nichts ab seiner, ja, Black and White und was danach kam. Er hatte ja dann noch das History-Album, Blood on the Dance Floor kam später noch.
Ja, und die ganze öffentliche Anklage.
All das öffentliche Zeug, was sie ja offenbar umdrehen mussten. Ich bin mir mittlerweile echt fast sicher, dass da am Ende vielleicht ein To Be Continued steht. Es wäre seltsam.
Bei Wicked war auch lange nicht klar, dass das ein Zweiteiler wird.
Ja, ne? Also ich bin da fast überzeugt davon, weil der Trailer nichts zeigt. Nichts davon.
Hier habt ihr die Verschwörungstheorie zuerst gehört.
Ja. Hast du den Trailer zu Gesichter des Todes gesehen, Robert? Ja, hast
die Reihe von früher, wo alle umgebracht werden und das teilweise echte Aufnahmen sind?
Ja, ja. Hast du noch nicht mitbekommen, ne?
Nein.
Das wird gerebootet. Die Gesichter des Todes-Reihe für all diejenigen, die so völlig jetzt auf dem Schlauch stehen, das war in den, ich glaube, es ging in den 80ern los, war das mal berühmt-berüchtigt in so...
Mit elektrischem Stuhl und so.
Genau, so auf Schulhöfen. Im Grunde der Vorläufer von späteren Webseiten, die dann halt so tatsächliche Tode zum Teil gezeigt haben. In der Gesichter des Todes-Reihe, es war so eine Videokassette, die war dann beschriftet mit so die verbotenen Videoaufnahmen von. Und die hatten damals so Sachen gemischt. Ich glaube, im ersten Film ist sogar noch ganz vieles Fake gewesen. Und später haben sie dann in den nachfolgenden Episoden tatsächliche Todesfälle dann auch mit reingenommen. Im Grunde das, was Rotten oder Ogrish oder wie diese Seiten dann gewesen sind, auch gemacht haben. Ich habe nicht einen davon gesehen, weil ich das immer dachte, muss ich nicht gucken. Ich bin auch nie auf Rotten gewesen. Und hab dann aber nicht schlecht gestaunt, als es letztes Jahr hieß, das kommt zurück. Jemand hat dieses Franchise in Anführungszeichen.
Heutzutage kriegst du das ja alles schon selbst auf Instagram reingespült.
Ja, und viele sagen ja auch so.
Und ich bin auch in diesem Rabbit Hole, weil ich folge gerne so historischen Seiten, weil ich mich Geschichte interessiert.
Ja.
Und dann bist du irgendwann in diesem Dark History Ding und dann, ich glaube, unter diesem Mantel der Wissenschaft oder Geschichtsaufklärung darf so Material gezeigt werden. Das ist echt krass teilweise, was
man sieht. Genau. Und hier machen sie es jetzt wohl so, es hat wieder diese Metaebene. Also in diesem Reboot gibt es wohl so eine Gruppe von Filmemachern, die wollen eine Doku über Gesichter des Todes drehen. Irgendwie sowas. Es ist ein bisschen verquer. Aber da ist der erste Teaser jetzt erschienen. Und da dachte ich so, what? Das machen die wirklich? Ich hatte davon gelesen und konnte es nicht glauben, aber jetzt ist es dann halt wirklich real.
Habe ich nicht mitbekommen.
Ja, aber dann lass es euch hier
heißt
gesagt.
Heißt das im Original einfach Faces of Death?
Ja, genau. Soll dieses Jahr noch
aber
erscheinen.
Aber der Teufel trägt Prada 2 Trailer habe ich gesehen.
Ja.
Hast du angeguckt?
Habe ich mir angeguckt, weil du gesagt hast, wir reden darüber und ich dachte so, oh, der Faces,
das ist doch so gar nicht
Faces
deins,
of Death
aber das ist doch voll Carlys, oder?
Ja, das ist Carlys. Ich saß da und dachte so, was ist das? Warum kennen die sich plötzlich nicht mehr? Ist das ein Gag, den ich nicht verstehe?
So ist Miranda Priestly, die lebt nur in ihrer eigenen Welt.
Aha.
Die vergisst dann einfach. Also du hast den ersten Teil gar nicht mehr parat, war?
Ich habe den nie gesehen. Das interessiert mich nicht. Ich guck das nicht.
Wir haben auf Discord nämlich immer steigendere Empörung übrigens. Also es ist ein Mix aus Empörung gegenüber dir und Unterhaltung, wie du geflissentlich bei jeder Nachfrage über K-Pop-Themen hast, da sagst nein.
Nervt mich, aber also ich kann wirklich sagen, es nervt jetzt mittlerweile, weil es so...
Hast du es bei deinen Videos auch, oder was?
Nee, du nervst.
Also
du nervst
nerve.
Mich krass damit, ja, weil also das geht jetzt ungefähr ein halbes Jahr schon und ich meine, ich mache das bei dir ja nicht, wenn ich mal sage, hast du mal einen Film gesehen und da gibt es ja auch viele...
Du hast es mir versprochen vor einem halben Jahr, dass du ihn letztes Jahr noch guckst, deswegen frage ich noch nach. Sobald du dann
bitte
sagst,
nicht,
ich werde es nicht,
nicht,
wenn du sagst, Robert, frag nicht mehr und ich werde ihn nicht gucken, dann frage ich auch nicht mehr.
Ich frage
aber wenn
nicht
du sagst,
mehr,
du guckst ihn,
guck
dann frage ich natürlich.
Ich gucke ihn nicht mehr, aber das habe ich jetzt mehrfach gesagt. Ich möchte den nicht gucken.
Du hast es schon mal gesagt.
Also bitte lass mich mit dem Thema jetzt in Ruhe, so, weil ich habe da andere Filme, die ich schauen möchte. Anyway, so, Teufel trägt Prada, auch ein Film, den ich nicht unbedingt gucken möchte. Teufel trägt Prada 2, der Trailer hat nichts ausgelöst, deswegen bitte sag du was dazu.
Das basiert komplett auf dem Gefühl vom ersten Teil. Wenn du den nicht parat hast und gar nicht weißt,
was ist denn das für eine Geschichte dann? sein? Also was ist das für ein Genre? Ist es eine Komödie oder wie?
Also der Aufhänger ist Meryl Streep, spielt Miranda Priestly. Das ist quasi der Abklatsch von Anna Wintour, die Chefin von der Vogue. Und die immer als die gilt, Trendsetterin, wo immer eine Fashion Week ist, wenn Anna Wintour auftaucht, das ist die Königin.
Alle haben Angst vor
das
ihr.
Das ist die Königin dieser Welt. Ja. Ja, und die hat natürlich ihre Assistentinnen, die ihr immer helfen, ins Ohr quatschen, wer kommt gerade hier rein, wer muss angesprochen werden, wer muss geachtet werden. Die hat eben Assistentinnen, weil sie auch gar keinen Bock hat, sich die Namen zu merken. Das sind das für die alles Emilys. Da kommt einer und geht einer und kommt einer und geht einer. Mhm. Und der Teufel trägt Prada ist genau die Geschichte von einer, die in so einem verhuschten Pulli und so anfängt, bei diesem Magazin, anstatt der Vogue heißt die Runway, das Magazin, zu arbeiten, an der Seite dieser Chefin und lernt diese Modewelt kennen mit all diesen Oberflächlichkeiten und Unwichtigkeiten. Und Stanley Tucci spielt dann quasi aber so ein bisschen die rechte Hand. Nigel, der ihr quasi wie so einen Mentor in diese Welt hineinhilft. Und es ist so ein Film voller Oberflächlichkeit, Freundschaft und den Respekt von dieser absolut arroganten Chefin irgendwie zu erlangen. Und letztendlich im ersten Teil steigt sie aus dieser Welt auch aus und sagt, ey, war ganz nett, ich würde es hinkriegen, aber ich mache mein eigenes Ding. Ich will wirklich Journalistin werden und nicht bloß diesen Modekram machen. Und die treffen sich jetzt 20 Jahre alle wieder. Und quasi alles auf Null, so ein bisschen scheint es zu sein.
Okay, Emily Blunt war doch aber auch so eine Assistentin im ersten Teil, oder?
Genau, Emily Blunt ist quasi die Emily, die parallel da ist, die beide auch so ein bisschen darum kämpfen, wer darf auf die Fashion Week nach Paris oder Mailand mitkommen, eins von den beiden. So der wichtigste Abend, so das Ding. Die dann im Grunde auch sagt, sie ist nur noch eine Magen-Darm-Infekt von der perfekten Körpermaßen her. Ne? Okay. Also ist auch so ein Size-Zero-Ding. Also man kann vieles daran verachten.
Es gab ja zum Beispiel einen Gag über, der letzte Gag im Film ist ja eigentlich so der Rausschmeißer und dann sagt sie irgendwas über die Augenbrauen von Anne Hathaway. Und dachte so, war das jetzt ein Gag? Habe ich da auch wieder was nicht verstanden?
Es ist immer dieses Ultra-Herablassende, dieses von oben bis oben angucken und sofort in der Gürtelschnalle sehen, ach, du hast es nicht verstanden.
Es ist aber auch so krass, wenn ich zu Hause das beobachte, weißt du, was das große Thema des Wochenendes zu Hause war?
Nein.
Die Grammy-Outfits. Da kommen die dann ständig zu mir, boah, hast du das gesehen?
Haben sie die Grammys selbst gesehen?
Nee. Aber jedes Mal, also die Met Gala, die Golden Globes, die Oscars, dann schickt mir Carly dann immer so Stories, wo Heidi Klum in so einem, es war kein Kleid, sondern die hatte sich so ein Plastikbody hatte sie sich so anfertigen lassen.
Ich glaube, ich habe das gesehen, in grün oder so?
Nee, in Fleischfarben. Also ich saß auch da und dachte so, hä, aber mir ist es halt egal, so soll sie halt anziehen, was sie anziehen will. Aber das ist zu Hause wirklich so Thema, wenn die geilen Kleider so, oh, hast du das Kleid gesehen? Sitzen dann Holly und Carly da und reden dann über geile Kleider, aber auch wo sie sagen, also das ging ja gar nicht. Und da habe ich einfach nur krasse Fragezeichen über dem Kopf. Also das
so funktionieren Märkte und Hobbys, ne? Wenn das dann zusammenkommt.
Klar. Fashion ist halt zu Hause echt ein Thema, nur bei mir nicht, wie man an meinen blauen Hemden sieht.
Und nach den Oscars ist es dann kein Thema? Das ist übrigens der Teufel trägt Prada 1. Da gibt es eine, finde ich, eine der besten Szenen, wie sie so in so einem komischen blauen Pullover dasteht und sagt ja irgendwie von wegen, der ist aus irgendeiner Grabbelkiste, sie mochte das Blau. Und Miranda Priestly erklärt ihr dann, woher dieses Blau kommt. Und dass es nämlich in welcher Show vor 5 Jahren auf einem großen Laufsteg das erste Mal getragen wurde von und nach wandern dann diese Schnitte, diese Ideen und diese Farben runter, bis auch der Pöbel sie bekommt, mehr oder weniger. Und da holt sie quasi diesen Sinn raus, wie existieren als Speerspitze, damit auch du nachher was zum Anziehen hast. Und das ist so diese Haltung, die so, so anziehend ekelhaft ist. Und Meryl Streep ist die Richtige dafür. Die ist wirklich toll als diese Rolle. Ja, aber ich glaube, damit konnte ich so ein bisschen verbildlichen, was für eine unangenehm faszinierend.
Also ich glaube, das hat hier diese Woche viele fasziniert, aber ich muss sagen, die ersten Bilder vom Highlander-Film, da guckt mich dann meine Frau komisch an, aber das ist so, wo ich denke so, oh, die machen den jetzt endlich doch, weil das war ja lange, ich rede hier im Podcast schon eine Weile drüber und hatte schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, schon letztes Jahr, wenn du dich entsinnst, als Ballerina rauskam und es dann die Nachricht auch kam, dass Chet Stahelski vieles nachdrehen musste, da meinte ich noch so, oh Mann, deswegen verschiebt sich jetzt mein geliebter Highlander.
Dann hatte sich Henry Cavill noch verletzt, ne?
Ich weiß es ehrlich, ja, ich glaube irgendwie so, vielleicht sogar am Set, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erste Bilder vom Highlander-Film, ganz viele Leute, ich hatte es auf Instagram gepostet, haben mir geschrieben, oh, das kann doch nichts werden und ich meinte, ah, halt, abwarten, weil... Ey, der erste Film ist halt echt cheesy mittlerweile. Ich lieb den, aber der ist schon auch, ne, du hast dann Sean Connery, der einen Spanier spielt mit einem schottischen Akzent. Dann hast du Christopher Lambert, der kaum ein englisches Wort rausbekommt. Und das dann eingebettet in so diese auch Ästhetik eines Werbefilmers. Das war ja Russell Mulcahy. Ich glaube, dass ein Chet Stahelski vor allen Dingen mit seinem Stunt-Team kann der echt nochmal eine Version oder eine Vision aus Highlander herausholen, die schön daneben existieren kann. Ich wünsche mir einen bisschen düsteren Highlander. Der erste Highlander sollte ja auch ursprünglich viel düsterer werden und das könnte jetzt hier zum Beispiel sowas...
Ich gönne dir das. Wenn ich dich so darüber reden höre, fühlt es sich für mich so an, als würde jetzt auch ein Remake von Bloodsport kommen. Da wärst du auch ganz doll aufgeregt.
Nee, Bloodsport bin ich gar nicht so der
Fan. Oder irgend so ein Karate 5.
Ja, American Fighter 2.
So, genau.
Wenn da jemand sagt so, ey, Ninjas ist der Shit im Jahr 2026, würde ich sagen, na klar, hat er vollkommen recht. Hast du das Beatles-Bild gesehen?
Also die mehreren, ne? Also die
genau,
ersten Vorstellungen.
Genau, 4 Stück von den Beatles. Ich fand, das sieht echt nicht schlecht aus.
Ja, also das war ja dieses Ding, wenn ihr euch entsinnt, da sollen ja 4 Filme innerhalb eines Monats erscheinen.
Ich glaube, ja.
Also 4 Biopics über, na, kriegen wir zusammen?
Ringo Starr,
George Harrison. Oh, gut, der
George Harrison kriege ich immer nicht so hin.
Ja, dann ist Paul McCartney und John Lennon. Ja, also, weiß ich nicht. Ich mag immer so diese First Looks, nicht mir ein Bild angucken und dann sagen, oh, der Film wird's, weil das Foto schön ist. Oder nicht?
Nee, aber was ich mochte, war, dass Barry Keoghan und Paul Mescal und so, die sehen zumindest auf diesen Bildern, den Vorbildern sehr ähnlich. Das gefällt mir schon mal.
Die Pilzköpfe.
Und das sind alles brillante Darsteller, die da mit dabei sind. Joseph Quinn ist noch mit dabei und Harry Dickinson.
Paul Mescal, hast du schon gesagt?
Hab ich schon gesagt, genau. Also wirklich die A-Garde der jungen neuen Leute.
Die Frage ist nur, ob es die Leute wirklich interessiert. 4 Musikfilme in einem Monat. Was war das, Soderbergh, ne?
Nee, der 1917 gemacht hat und American Beauty. Ich komme jetzt gerade.
Sam Mendes.
Mhm. Genau, Sam Mendes macht die.
Ja, aber 4 Musikfilme in einem Monat. Das, also.
Ey.
Und dann noch Michael 2 dazwischen, weißt du?
Haha, ja, ey, das ist mein Robi, der weiß natürlich,
der weiß auf jeden Fall Bescheid. Hattest du die Woche eigentlich, ich weiß, wir wollten nicht viel Werbung machen, aber hattest du die beliebteste Kritik über den Melania-Film gesehen von der Variety?
Nee, ich hatte, von der Variety?
Die Variety hatte die, ich glaube, meistgeteilte Kritik, die ich online gesehen habe, gesehen. Und zwar, übersetzt, haben sie geschrieben, der Film ist so schlecht, selbst wenn man den Leuten im Flugzeug zeigt, würden sie trotzdem aufstehen und gehen.
Ja, das ist so ein
Klassiker.
So ein Meme.
Ich kannte das noch nicht.
Auf Reddit oder auch in den YouTube-Kommentaren schreibt das immer jemand. Das ist jetzt nicht...
Das hast du mir aber ganz schön alt aussehen lassen.
Habe ich nicht. Ich habe eher die Variety alt aussehen lassen.
Du hättest
eher
sagen können, so...
ja, das ist krass, wie viel ich darüber lese.
Leute werden bezahlt, den zu gucken, habe ich viel gesehen.
Nee,
sagen Kinomitarbeiter in USA.
Ja, das gibt da so eine Craigslist-Anzeige, wo $50 mit ausgegeben werden, wenn du den Film guckst. Aber das ist eine Craigslist-Anzeige, die irgendjemand anders ausgegeben hat. Es gab einen Kinobesitzer, der hat sich über den Film lustig gemacht, unter anderem auf der Tafel vorne des Kinos und ich glaube auch in der Beschreibung auf der Webseite. Und der wurde jetzt von Amazon blockiert und die wollen keine Amazon-Filme mehr da laufen lassen. Unter anderem Project Hail Mary.
Ist wohl Universal, oder?
Ja, aber ich muss wohl irgendwie Amazon mit drin hängen. Er meinte, er kann Project Hail Mary wahrscheinlich nicht zeigen, weil die ihnen jetzt einen Bann auferlegt haben, weil er sich über Melania lustig gemacht hat. Es gibt viele Geschichten. Die einen sagen, der Film ist super unerfolgreich. Die anderen sagen, der ist viel erfolgreicher, als er sein dürfte. In Deutschland hat, ich glaube, nur Wolfgang M. Schmidt was dazu gemacht von den größeren.
Also ich weiß nicht, auf dem Plakat steht einfach nur drüber, ein neuer Film.
Mhm.
Ein new Film. Ich hab nicht mal die Besucherzahlen gecheckt von dem. Ich kann mal ganz kurz gucken, gibt's Besucher? Ist nicht mal gelistet.
In Deutschland ist er nicht drin in der Liste. Ich habe geguckt.
Ja, und da ist selbst Charlie der Superhund drin und der hatte 8000 Zuschauer.
Ey Mann, diese Woche war auch echt traurig. Viele Leute haben sich, waren traurig, dass Catherine O'Hara gestorben ist mit 71. Meine erste Reaktion war, was, so jung? In den letzten Jahren hat sie ja jetzt wieder so eine Wiedergeburt, würde ich fast sagen, ne, weil die plötzlich im Kino dann wieder da war.
Ja, auch so toll da war. Also im Beetlejuice, ne, mochten wir alle ziemlich, richtig gerne. Dann The Last of Us, hat sie in der zweiten Staffel die Psychologin jetzt im Dorf gespielt, dessen Mann umgebracht wurde von der Figur von Pedro Pascal. Da war sie auch ganz stark, da hatte sie vor allem so eine super starke Szene, in dem sie ihm das offenbart, wie schwer das fällt, dann trotzdem für ihn da zu sein. Und in The Studio, ne, ist ja meine Lieblingsserie des letzten Jahres, gibt sie ja die in Posten abgibt, in denen dann quasi Seth Rogens Rolle reinschleppt und die aber auch innerhalb der Serie als Produzentin fungieren wird und so ein alter Hase in Hollywood. Und sie wirkte halt so wahnsinnig agil. Also in all diesen Parts wirkte die so lebendig und so wach. Und natürlich ist sie für viele auch ein Klassiker als die Mama von Kevin allein zu Hause. Also jeder kennt sie als Mama von Macaulay Culkin wahrscheinlich als allererstes, wie sie im Flieger sitzt und sagt, Kevin, Mhm. Ich habe doch irgendwas vergessen. Hast du den Ofen angelassen? Nee, das war's nicht.
Hast du es mitbekommen, dass Macaulay Culkin sie wohl bis heute als Mama bezeichnet hat?
Ja,
und auch sein Abschiedspost war so, Mama, ich wollte doch noch so viel Zeit mit dir haben. Das klang ein bisschen, ja, das ist ein bisschen tragisch. Und ich war ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass Catherine O'Hara eine Darstellerin ist, die ja so eher niemand so richtig kennt oder wenige Leute kennen, ne, die man jetzt in Beetlejuice auch noch mitbekommen hat. Aber so der große Name war sie zuletzt Anfang der 90er. Und aber dann hat sie ja lange...
Ich glaube, wenn man halt so Sachen aus seiner Kindheit so hat,
ja,
dann ist das so tief verankert, dass das gleich so eine große, wie so eine Wiedersehensfreude erzeugt. Es ist so ein ganz besonderer Punkt. Ich habe sie auch seit Kevin allein zu Hause im ganzen Weg bis vor 3-4 Jahren nicht mehr wirklich irgendwo so richtig wahrgenommen gehabt.
Ich habe hier gerade die Liste auf. Also da waren kleine Filme dabei, aber da war schon, glaube ich, auch eine große Pause dazwischen mal.
Ja, Schitt's Creek, das ist wiederum, es ist in Deutschland kein großes Ding. Es war aber eine extrem erfolgreiche Serie, die einen Emmy nach dem anderen jahrelang abgeräumt hat. Die habe ich nicht gesehen, da ist sie auch in 80 Folgen. Also das muss man mal rausnehmen. Sie hatte anscheinend immer da auch gut zu tun.
Es sind viele Sprecherrollen. Also Der wilde Roboter, Elemental, Nightmare Before Christmas, Chicken Little.
Ab durch die Hecke.
Ab durch die Hecke. Ne? Da ist also vieles auch, man hat sie dann manchmal einfach nicht gesehen, sondern nur gehört. Aber ja, tragisch, so mit 71, das ist zu früh, sowas sollte nicht sein.
Ja, was hatte ich auch gesehen? Ich glaube, ist nicht der, der auch ihren Mann spielt in Kevin allein zu Hause, genau in dem Altersunterschied gestorben, wie die Figuren damals waren? Ich hatte gestern noch irgendeinen Fact in diese Richtung gelesen. Ja, Catherine O'Hara, da waren wir beide so, also ich glaube, viele einfach so ein bisschen erschrocken und dann guckt man das nächste Mal Kevin allein zu Hause auch nochmal ein bisschen wehmütiger. Wollten wir natürlich an der Stelle auf jeden Fall nochmal aufgegriffen haben.
Dein Hund frisst ständig Gras, hat Durchfall oder sogar Juckreiz. Das sind klare Anzeichen, dass er sein aktuelles Futter nicht optimal verträgt. Das Sensitive-Futter von Hey Holy wurde von Tierärzten speziell für sensible Hunde entwickelt. Hypoallergen mit nur einer Proteinquelle und ohne Getreide oder künstliche Zusätze. Ausgezeichnet vom DLG-Testinstitut für sehr gute Verträglichkeit, geringes Allergierisiko und hohe Qualität. Sichere dir jetzt 35% Rabatt auf die erste Bestellung. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Ich habe noch zwei Dinge. Das eine ist, die Gen Z geht mir ins Kino. Hast du mitbekommen? Die geht jetzt. Und zwar innerhalb von wenigen Jahren. Das ist so, das kam jetzt nämlich zahlenlos in den USA raus. Das nämlich die Gen Z, das sind die, die zwischen 1997 und 2012 geboren sind, wurde hier zugrunde gelegt, sind 2022 31% der Gen Z mehr als 6-mal im Jahr ins Kino gegangen. Und im letzten Jahr waren es schon 41%. Das heißt, da kommt eine ganze Zielgruppe, die auf einmal mehr ins Kino geht. Und das ja gegen den Trend über, ja, jetzt eigentlich schon 20 Jahren, dass die Leute immer weniger ins Kino gehen. In Deutschland haben wir immer Zahlen, jeder Deutsche geht im Schnitt 1, nochmal im Kino. Aber die Gründe sind vor allem total interessant. Und das hängt wieder mit dem zusammen, mit dem wir am Anfang von dieser Podcast-Folge angefangen haben. Weil die Leute sehr viel auf Social Media unterwegs sind, auch sozialisiert worden sind, ist das Problem, dass sie den Menschen viel weniger begegnen, viel weniger rausgehen, viel weniger Live-Erlebnisse haben. In Berlin zum Beispiel haben wir jetzt auch so Soft-Clubbing oft als Thema. Hast du das mitbekommen? So ein Trend, das so geklappt und gefeiert wird, aber tagsüber und auch mal dann so am Strand und andere Locations, nicht typisch nachts und Club und auch ohne Alkohol, weil Gen Z ja auch so wenig Alkohol trinkt.
Also, dass am Tag gefeiert wird, ist also zumindest in Berlin seit ungefähr 15 Jahren ein Thema. Länger eigentlich schon. Also in Bar 25, im Berghain gehen die Leute am liebsten Sonntagmittag ins Berghain.
Ich meine aber dieses wirklich ohne Alkohol, um sich zu begegnen, zusammen draußen, nicht so eine drogenvollgepumpte.
Ja, gut, das ist,
oder
das
Sisyphus, Donnerstag geht's los, Montag früh hol die Taxen mich ab. Natürlich, wenn ich 72 Stunden im Club bleibe, ist auch mal mittags.
Ist auch mal mittags,
ja. So ungefähr. Also das verstehe ich schon. Nein, quasi so eine gesündere Form des Begegnens. Das scheint so das grundlegende Thema zu sein, dass es so eine Sehnsucht gibt, sich zu begegnen, rauszugehen und Dinge zusammen zu machen. Plus, dass Gen Z extrem stark Anime und Horror mag. Und da muss man ja auch mal ganz klar auf die Zahlen schauen.
Naja.
Das sind explodierende Genre. Ne?
Naja.
Du siehst in allen Genre-Übersichten immer Horror als den Peak in den letzten Jahren im Kino. Und über Anime, selbst in Deutschland, haben wir einfach so starke Zahlen, dass der Markt eigentlich immer noch viel zu unterrepräsentiert ist. Wenn ich mir überlege, wie oft Filme immer nur so ein Ein-Tages-Special bekommen haben in den letzten Jahren, anstatt sie mal wirklich komplett auszuwerten. Aber das zieht sie...
Ich hatte letztes Jahr ja ein Video darüber gemacht, als Chainsaw Man auf der 1 gestartet ist. Und dann, ne, wir hatten ja einige Beispiele letztes Jahr mit dem Demon Slayer Film, mit Nisha und mit K-Pop Demon Hunters, den ich sehr gerne noch unbedingt gucken möchte.
Hör auf, das zu sagen, wenn es nicht stimmt. Ich nerv dich nicht mehr, aber du verarschst mich
nicht. Okay. Da merkt man sehr deutlich, dass auf der einen Seite das so Genres sind, die am Kommen sind, aber was meine Theorie ja auch, habe ich letztes Jahr hier schon, glaube ich, häufiger geäußert und auf dem YouTube-Kanal, dass da eine große Rolle Social Media spielt. Und zwar nicht, weil Leute vereinsamen, sondern weil es auch, das siehst du immer wieder, jetzt gerade ist Wuthering Heights das Hype-Thema auf TikTok. Du hattest letztes Jahr bei Weapons zum Beispiel, ist dieser Weapons-Run viral gegangen. Du hast immer wieder auch so Sachen, wo Tänze dann den Serien oder Filmen wie bei Megan oder bei Wednesday, die durch den Tanz, der auf TikTok viral gegangen ist, plötzlich ein Phänomen wird. Bei Minecraft hattest du den Chicken Jockey Hype und da merkst du halt, Leute holen sich erst ihren Hype ab auf den sozialen Netzwerken und sagen dann, jetzt will ich aber auch den Film zum Hype sehen. Und wenn die dann erstmal laufen, also ich kann mir zum Beispiel auf keinem Blatt Papier kann ich mir erklären, warum ein Conjuring 4 nochmal erfolgreicher geworden ist als alle anderen Horrorfilme, aber auch als alle Teile der Reihe. So, das muss damit zu tun haben, dass das eben so ein Mutprobenphänomen ist, was ja auch, das hast du ja in den letzten Jahren bei Terrifier total gesehen. So ein mistiger kleiner Indie-Film wird plötzlich übertrieben profitabel.
Ich glaube auch Mutprobe, aber gleichzeitig auch ein Interesse. Ich war zum Beispiel letztens bei Return to Silent Hill, wo wir gleich drüber reden, durfte Begleitung mitbringen. Ich hatte zwei Freundinnen mit und die sind deutlich jünger und die lieben aber unabhängig voneinander beide Horrorfilme. Mhm. Gina traut sich jetzt auch an Horror ran und genießt voll diesen Nervenkitzel, vor dem sie immer Angst hatte. Ich habe das Gefühl, dass es, das ist jetzt natürlich nur meine kleine Wahrnehmung, auch eine stark wachsende weibliche Zielgruppe gibt mit Interesse für Horror. Bei dir ist es doch auch so, dass die Kleine einen großen Horrorhagen hat, oder? Ne, und da total Bock drauf hat. Und als ich aber jung war, hatte ich immer das Gefühl, es war klar getrennt gefühlt. Die Jungs waren so auf dem Horror-Ding und die Mädels eher nicht so sehr.
Ja, also ich kann es bei Horror gar nicht sagen, aber in meiner idealisierten Welt ist es deswegen, weil es ein tolles Genre ist, dass, wie ich es ja auch immer wieder sage, sich ganz viel ausprobiert und wo noch so viele Überraschungen passieren und wo du auch auf so vielen Ebenen irgendwie berührt werden kannst. Ne? Es gibt die, die dich einfach nur schockieren, es gibt die, die dich gruseln. Das kann mal auch zum Lachen führen, aber es kann auch so richtig, jeder hat ja so andere Triggerpunkte bei Horror und ich glaube, dadurch ist es dann so ein sehr variables Genre. Können wir lange drüber reden, aber ich finde es auf jeden Fall erstmal überraschend, die Nachricht, dass Gen Z jetzt wieder ins Kino gehen möchte, weil das sah ja so aus, als würde man sich nur noch Sachen auf sozialen Netzwerken angucken. Hast du das mitbekommen, dass neulich, welcher Film war das nochmal? Ich glaube, das war auch wieder Disney, die einen kompletten Film bei TikTok hochgeladen haben. Und zwar, die haben den aufgeteilt in ganz, ganz viele Einzelteile und dann konntest du den so als soziale Experience quasi gemeinsam mit Leuten zusammenschauen. Ah, welcher war das?
Animationsfilm oder?
Nee, ich glaube, es war ein
vielleicht Social Network, dafür hätten sie ja die Rechte.
Nee. Disney hat die Rechte an Social Network.
Fox,
ist das
oder?
Fox? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall war das ein richtiger Erfolg. Und da dachte ich so, hui, wieder so ein Vorstoß in so eine Richtung, das aber auch dazu führen könnte, dass Leute halt ja nur noch dann zu Hause sitzen und sich solche Sachen angucken.
Ich glaube, es wird echt eine starke Gegenbewegung geben, weil diese Vereinsamung auf Social Media, das geht nicht lang gut. Das hat jetzt irgendwann seinen Peak.
Ja.
Glaube ich wirklich. Da wird sich eine Generation wehren und sagen, nee, da bin ich raus. Es war übrigens Timothy Chalamet im Video des Rappers SD-Kid.
Aber SD-Kid ist er doch selbst.
Er ist selbst SD-Kid?
Er ist SD-Kid. Das ist doch der Gag an der Nummer gewesen.
Dann,
das war doch Teil dieser Promo-Phase.
Okay. Wo wir bald eine Tischtennisplatte verlosen. Eine Sache haben wir noch. Da haben uns auch, oder mich haben zwei, drei Nachrichten erreicht, ob wir darüber mal im Podcast reden könnten. Und zwar Netflix und die Synchronsprecher. Da hast du, glaube ich, auch schon, haben wir schon off-topic drüber gesprochen, ne?
Wir haben schon off-topic drüber gesprochen. Ich habe auch schon ein bisschen was dazu gemacht. Also heute habe ich ein YouTube-Video dazu gebracht.
Wie, ein ganzes Video zu dem Thema?
Ein Short. Einfach so eine kurze Highschool-Musical. Highschool-Musical ist der Film gewesen, der von Disney komplett auf TikTok released wurde. Und dann haben so die Leute bei den einzelnen Clips dann Kommentare geschrieben, so, oh, die Szene, ich weiß noch. Und ne, so, es ist so, als würdest du mit ganz, ganz vielen Leuten zusammen gleichzeitig einen Film gucken. Total interessant, total gruselig, wie ich finde. Ja, die Sprecher, die boykottieren gerade Netflix. Sprecher und Sprecherinnen.
Aus Deutschland.
Aus Deutschland, genau. Da ist es nämlich so, dass Netflix wohl eine neue Vertragsvorlage vorgelegt hat. Mit einer Klausel, die Netflix quasi die Rechte daran geben würde, die Stimmen der Sprecher und Sprecherinnen dazu zu nutzen, künstliche Intelligenzen zu trainieren. Und da sagen jetzt die Sprecher und Sprecherinnen, ey, was geht gar nicht? So, ne? Also die kämpfen ja ohnehin um gerechte Bezahlung und so. Und das ist natürlich eine große Gefahr. Auch wenn natürlich nicht so ganz klar ist, was Netflix dann damit machen würde, sind die Möglichkeiten, die damit sich ergeben für Netflix, im Grunde ist es super perfide. Ne? Du lässt dir eine künstliche Intelligenz von echten Stimmen trainieren, um diese echten Stimmen dann hinterher womöglich zu ersetzen. Der Verband der Sprecher hat sich dann mit eingemischt, in Anführungszeichen. Die haben auf ihrer Homepage quasi zum Zusammenhalt aufgerufen. Langes Posting, verweisen auch auf eine Petition, die es gibt, die unter dem Motto Deine Stimme für echte Stimmen haben sich da so, ich glaube, es jetzt sind fast 95.000 Unterschriften, die sich gesammelt haben. Es gibt auch ein Video vom Verband der Sprecher. Da sind ganz viele Sprecher und Sprecherinnen mit dabei, die sich ja aussprechen und sagen so, ey, wir wollen ne, die unsere Kunst schützen, wollen uns schützen, weil ja, die könnte dazu führen, also die Sprecherin vom Verband der Sprecher, die hat zum Beispiel gesagt, dass sie jetzt nicht davon ausgeht, dass Hauptrollen ersetzt werden in naher Zukunft, aber es gibt ja ganz häufig auch so Hintergrundgeschnatter oder
Ensemble.
Ja, so ich würde jetzt nicht mal die Nebenrollen sagen, aber ich glaube, sie hat im Interview ganz konkret nur so Hintergrundleute angesprochen, aber das sind ja auch echte Sprecher, die dafür noch eingeladen werden und das sind Sachen, die wahrscheinlich als erstes wegfallen würden und damit werden ja dann Arbeitsplätze bedroht. Und die deutschen Sprecher und Sprecherinnen haben jetzt sich zusammengetan und sagen, okay, so arbeiten wir mit euch nicht. Und damit steht jetzt quasi im Raum, dass deutsche Serien und Filme, die auf Netflix laufen, ohne deutsche Sprachfassung dort erscheinen. Ich bin mir
ist
jetzt,
teilweise wohl ist, auch schon so, aber ich, das kriegen wir ehrlicherweise nicht mit.
Ich habe es auch noch gar nicht mitbekommen.
Weil wir, gebildet wie wir sind, ja, alles auf Englisch schauen.
Genau, ja, bei uns zu Hause, wir gucken immer alles auf Englisch. Skurrilerweise, Carly ist so jemand, die guckt sich ja wahnsinnig viele K-Dramas an und die guckt diese K-Dramas lieber in der englischen Synchronfassung, was ich ganz strange finde.
Das ist ja komisch.
Ja, weil ich finde das auch immer ganz hässlich, weil nicht nur ist dann die Mundbewegung nicht dieselbe, sondern du hast dann auch immer diese, ich würde sagen, so mäßig motivierten Sprecher im Englischen. Also ich will denen ihr Können gar nicht absprechen, aber ich finde so die deutschen Sprecher, gerade die richtig guten deutschen Sprecher, die haben, das ist für mich viel besser. Die können das ganz anders.
Ich merke das auch immer, also wenn ich jetzt keinen englischen Film gucke, dann bin ich auch dankbar über die deutsche Synchro.
Ja.
Ne, also ich hatte jetzt wieder No Other Choice auf Koreanisch
ich
gesehen,
auch, genau.
Mit deutschem Untertitel, glaube ich. Es ist manchmal ganz nett, nah dran zu sein, oder bei Sentimental Value war das auch ganz, nee, den habe ich sogar auf Deutsch geguckt. Aber ich bin da immer recht dankbar über die deutsche Synchron, da merke ich auch immer wieder und denkst du, wie toll das ist. Ne, es bleibt ja dieses grundsätzliche Thema, dass es sich eben anders anfühlt, aber das ist uns jetzt zumindest hier bei Netflix dadurch nicht aufgefallen dieser Tage.
Ja.
Ich frage mich halt, wo das theoretisch hinführt. Ne? Ich hatte auch so Argumente gelesen, weil selbst der BFFS stellt sich nicht so wie der VDS auf die Seite der Sprecher unbedingt, sondern drängt halt eher auf eine gemeinsame Lösung. Hab mich so ein bisschen gewundert, weil der BFFS ist quasi für die Schauspieler der Verband. Mhm. Weil so ein bisschen im Raum steht, na gut, wenn sie irgendwann die deutschen Sprecher sich querstellen, dann holen sie irgendwann die Originalstimmen und lassen die dann quasi trainiert Deutsch sprechen. Also weiß ich nicht, Angelina Jolie oder Brad Pitt, wenn die ihre Stimmen verkaufen, kriegst du halt die Originalstimme dann als deutsche Stimme, wenn die KI soweit ist. Und das ist ja nicht mal anderthalb Jahre her, dass wir auf der IFA saßen bei so einem Sondertalk mit Dietmar Wunder, genau zu dem Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Ne? Also das sind ja keine großen Zeitfenster, wenn wir jetzt überlegen, wie sieht denn das in 3, 4, 5 Jahren aus? Nachher haben wir wirklich die Stimmen. Aber selbst da frage ich mich, was ist denn jetzt, wenn Brad Pitt, Idris Elba und so weiter ihre Stimmen verkaufen und dann sagt jemand wie Netflix, jetzt haben wir ein Modell, da müssten wir jetzt immer noch viel Kohle abfüllen, wenn wir eure Stimmen nehmen. Wir mischen die einfach. Wir machen die so charakteristisch, was die Leute so mögen und bauen uns quasi gesichtslose Stimmen, die niemand hat. So, dann bist du irgendwann ganz raus aus der Bezahlung von Sprechern. Wo das hingehen wird.
Ja, gute Frage. Also ich würde da sagen, ne, da können wir, glaube ich, unsere Solidarität auch ausdrücken, ne, weil ich finde das total gerechtfertigt, auch finde es auch gut und mutig zu sagen, obwohl das so ein Feld ist, wo man schnell ausgetauscht werden kann. Und Netflix ist ja wirklich ein Gigant. Ne? Finde ich es total wichtig, dann zu sagen, ey, dagegen lehnt man sich auf. Auch wenn das vielleicht für manchen, der das hört, sagt so, ja, aber es gibt ja nicht diese akute, realistische Bedrohung, sondern es ist irgendeine Klausel, die da steht. Und das könnte vielleicht so sein. Aber eben genau das ist es. So, das sind ja diese ersten Vorstöße, die vor allen Dingen diese großen ja Unternehmen machen, die dann dazu führen, dass der Rattenschwanz hinterher
das
irgendwann
geht dann
fällt dir,
durch.
Wenn du nichts gemacht hast, fällt dir das irgendwann auf die Füße. Da gibt ja genügend Beispiele, auch in der Politik, wo wir das gerade anwenden könnten. Und da finde ich es voll gut, dass das gemacht wird. Deswegen, ich bin da schwer dafür. Ich gucke eh nur in Originalsprache. Deswegen mich betrifft es jetzt tatsächlich nicht, weil ich lieber dann die echten Emotionen der...
Für ganz viele ist es natürlich ganz große Kindheit, ne? So die Stimmen aus der Kindheit dann auch wieder zu hören. Wir müssen auch noch denken, in Deutschland hatten wir schon so ein Vorreiter-Experiment mit dem Pumuckl, der in dieser Version, die es da gab, gab es ja die neuen Stimmen und die alten schon Verstorbenen per KI drüber gelegt. Das war auch letztes oder vorletztes Jahr. Es bleibt ein heißes Thema. Übrigens, da haben wir es der Community fast ausschließlich Ablehnung, da ist die Haltung wirklich, KI-Kunst soll uns wegbleiben, weil ich doch meinte, die soll mal was aus uns machen. Ein Film mit uns war so, nein, möchten wir auf gar keinen
Komplette
Fall.
Komplette Ablehnung, das kriege ich auch immer wieder mit. Und ich habe letzte Woche, ich habe den Podcast nochmal gehört und hatte währenddessen irgendwie irgend so ein KI-Ding wieder gesehen und dachte, es ist leider faszinierend. Ich finde es leider faszinierend, diese Dinger zu sehen. Ich bin total dabei, wenn man sagt, so das ist Slop oder das, ne, problematisch ist es halt, wenn dadurch andere Künstler bestohlen werden. Den Punkt gehe ich total mit. Ich kann mich trotzdem nicht davor, ich kann nicht anders. Ich sehe diese Dinger und denke so, das ist schon interessant, was zum Teil gemacht wird.
Faszination? Selbst, da kann irgendwas zwischen Bewundern und Angst sein.
Ja, ja.
Ne? Das muss ja nicht sein, dass du es automatisch gut findest. Es ist auch faszinierend, wenn es auf deinem kleinen Screen ist oder dass es die Möglichkeiten gibt, selbst in diesem Maße kreativ zu werden. Wenn du aber dafür auf einmal ins Kino gehen sollst, wird das Faszination, glaube ich, richtig schnell abfuck.
Also Faszination, Interesse und Abscheu.
Vielleicht müssen wir da einfach mal durch. Ich weiß noch, um die Jahrtausendwende, dieser Final Fantasy Film, da hieß es dann immer, brauchen wir künftig noch Zuschauer, wenn Filme so aussehen?
Und
das hat nie wieder eine Rolle gespielt.
Und der sah auch so schrecklich aus.
Aber du erinnerst dich, ne? Das war,
Spirits Within, ja, ich sitze gerade an einem Ranking der Videospielverfilmungen und da ist der natürlich auch Teil davon.
Ja. Apropos komplette Ablehnung. Reden wir über Filme. Return to Silent Hill.
Ja, stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ich habe das Gefühl, jeder hat schon darüber geredet und die Leute sind schon...
Nein, der kommt erst heute ins Kino, David.
Ja.
Jetzt sind wir am Puls der Zeit.
Ja, ja. Aber jeder hat schon drüber geredet. Wir unter anderem auf dem YouTube.
Es hätte ein besserer KI-Film sein können.
Ja. Wir saßen ja im Kino mit Hardy von Moviepilot. Der fand den ja gut. Und da sitze ich dann wirklich da und ich liebe ja Hardy und wir haben auch hinterher drüber gesprochen. Ich habe mir dann sein Video angeguckt. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum er das gut fand. Und dann habe ich gestern die Filmstaatskritik gesehen, also die Videokritik. Und die fanden das auch gut. Und es scheint da irgendwas an diesem Film zu geben, was man vielleicht gut finden kann. Ich habe es
nicht
gefunden.
Vielleicht ist es,
weil
Sebastian jetzt weg ist, wollen sie meine Reinwirkung und sagen jetzt mal das Gegenteil von ihm oder so.
Ja, der Gegenteiltag bei Filmstarts.
Ist doch schwach.
Ich habe es nicht gefunden. Jan, ey, wir müssen ja andere, du bist der Erste, der sagt, andere Meinungen kann man gelten lassen.
Ja,
ich
verstehe es nur gar nicht
bei dem Film.
Aber manchmal habe ich das Gefühl, so, weißt du, ein Meter ist ein Meter. Da kann man nicht so empfinden, dass es, nee, es sind eher 90 Zentimeter. Es geht einfach so, das ist jetzt, ich weiß, es ist arrogant,
ja, ja,
aber der Film ist, der sieht gar, also okay. Optisch, das kann man nicht abstreiten, ist ja einfach in den Effekten. Es gab vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren Filme, die viel liebevoller, viel toller aussehen, was Effekte angeht.
Der erste Silent Hill-Film zum Beispiel.
So, vom selben Regisseur. So, da weiß ich selbst noch, den habe ich nur einmal gesehen. Die ganze Atmosphäre, das hat mir viel besser gefallen. Der ist wirklich von den Effekten her, sieht der überhaupt nicht gut gemacht aus. Mhm. Das verstehe ich gar nicht. Das Budget war zwar nur halb so hoch, aber die Produktionskosten für Effekte, wir holen immer wieder diesen Crawl raus, wie gut der für 18 Millionen vor, weiß ich nicht, 7 Jahren aussah. Ich weiß nicht, ob man dann die falschen Leute anruft oder vorher noch die Hälfte des Budgets auf Rot im Casino gesetzt hat, dass so mit weniger auskommen. Warum sieht so ein Film so aus? Das verstehe ich wirklich nicht. Dann ist da eine Geschichte drin, weil kann ich mir nur vorstellen, ich habe das Spiel nie gespielt, aber mich haben so ein paar Leute dann bestätigt, die dieses Spiel gespielt haben, weil eigentlich ist die Geschichte von einem Mann, der so sehr in Trauer ist, dass er quasi einer Nachricht folgt, ob seine Frau vielleicht noch doch leben könnte und kehrt an den Ort zurück, an dem sie sich kennengelernt haben und dabei wird beiläufig ihre Geschichte rund um den Kult erzählt. Und das ist eigentlich keine uninteressante Geschichte. Das ist keine uninteressante Prämisse. Ne, aber das wird dann so nachrangig immer wieder reingeschoben und am Ende durch so ein komisches Romantikgedöns gezogen, auch wie die sich kennenlernen, mit er fährt sie ihr Gepäck da halb um so sonnendurchtränkten Bildern, dass ich denke, hä, das sind eigentlich normale Netflix-Filme zur Weihnachtszeit, die so aussehen. Und dann wird es aber in diesen Horror da reingepresst mit so, ich hab's überhaupt nicht gerafft. Wer Horror sehen will, kriegt einen schlecht aussehenden Film und vor allem die letzten 10 Horrorfilme, die im Kino waren, waren alle besser. Und dann werden sie in so eine Netflix-Liebesgeschichte reingezogen. Und ich wette, die Spiele spielen, hängen bestimmt an dieser Liebesgeschichte ein Stück weit dran, weil da eigentlich was...
Im Spiel ist da was. Also im Spiel ist es ein ganz großer Faktor, ne, dass James Sunderland und Mary, was da zwischen den beiden ist, Das macht ganz vieles von der Reise von Silent Hill aus. Und der Twist, der dann auch kommt, der hat viel mehr Tragweite. Der ergibt sich aber hier in diesem Film nicht, weil die emotionale Komponente vorher gar nicht eingerichtet wird. Also ab und zu werden dann diese übergezeichneten, mit dem Farbfilter kaputt gezeichneten Rückblenden eingebildet, wo er und Mary dann angeblich Liebe miteinander empfinden, was sich nie so anfühlt. Und das Ende bzw. der Twist wird dann so schnell abgehakt, dass natürlich all das gar nicht passieren darf. Auch weil der große Kniff an Silent Hill ist ja, dass das viel auch mit der Psyche von James Sunderland zu tun hat. Mit Schuldgefühlen vor allen Dingen. Und einige Aspekte seiner Persönlichkeit bzw. seines Innenlebens spiegeln sich in Silent Hill wieder. Und auch das kommt nicht wirklich durch. Auch diese Kultgeschichte, die ist ja völliger Quark.
Das muss man dem Film auch schon zuschreiben wollen, finde ich fast.
Ja, ja.
Dass dieser innere Konflikt mit dem Ort wirklich zu tun hat.
Wenn du das Spiel nicht kennen würdest und also.
Was bei mir der Fall ist.
Genau. Und ich, derjenige, der das Spiel kannte, weiß ja, was das Spiel machen will und hab dann da gesessen und gedacht so, okay, der Film kriegt das nicht hin. Und du hast total recht. Ich kann mich gar nicht in die Perspektive von jemandem versetzen, der das Spiel nicht gespielt hat, dementsprechend nicht weiß, was das Spiel eigentlich machen will. Kommt das eigentlich bei so jemandem an, dass der weiß, wer Pyramid Head ist, was Pyramid Head aussagen soll und was dieser Twist am Ende mit Mary eigentlich, was das aussagen soll. Ich glaube, das kommt nicht an.
Nee, also ich sehe am ehesten zwar, dass diese Welt und dieses Brechen und wieder zurückkehren, was damit zu tun hat, was er für sich verdrängt oder wahrnimmt oder diese Reise in sich selbst irgendwie mit dieser Liebe und seinem Platz darin. Und mit diesem Bund an Menschen, wie so ein Selbstschutzmechanismus quasi gezwungen ist, da immer wieder auch einzukehren. Aber es gibt diese eine Kamerafahrt auf diesem Pyramid Head, in dem dir klar wird, ah, okay, da ist eine ganz enge Verbindung. Aber das wird nicht weiter auserzählt für mich. Macht's das interessant? Also, das macht's ja dann noch trauriger, weil du ja dann eigentlich noch mehr siehst, hier ist was erzählenswert wäre.
Beim ersten Film haben ja viele schon gesagt, so was soll das eigentlich sein, weil es mit Silent Hill so wenig zu tun hat. Zumindest die Hardcore-Fans waren enttäuscht, weil da ja auch Figuren wie Pyramid Head oder auch die Krankenschwestern mit rumhingen, die eigentlich untrennbar mit dem zweiten Teil verbunden sind. Vor allen Dingen Pyramid Head, weil der eben ein Teil der Persönlichkeit oder so eine Persönlichkeitsebene ist.
Also Teil 2 des Spiels existierte schon, als der erste Film ins Kino kam.
Ja. Genau.
Und dann hat er damals vorgegriffen.
Er hatte damals schon gesagt, er mag den zweiten Teil sehr, aber er wolle den zweiten Teil, das hat er jetzt auch in Interviews nochmal gesagt, er wolle den zweiten Teil nicht abfilmen, weil er glaubt, die Welt ist noch nicht so weit. Das hat er jetzt in Interviews gesagt. Aber jetzt wurde Elevated Horror, er hatte bewusst genannt Hereditary und Midsommar, die haben ihm wohl sehr gefallen, auch Bring Her Back aus dem letzten Jahr. Und er war der Meinung, jetzt ist die Welt reif, Horrorfilme zu bekommen, die auch auf psychologischer Metaebene funktionieren können. Was natürlich absoluter Stuss ist, weil schon in David Cronenberg Metaebenen und andere Subplots eingeführt hat, die viel mit persönlich, der ganze Body Horror funktioniert nur so. Aber er war der Meinung, das ginge nicht und deswegen ist der erste Teil einfach so ein Mischmasch aus Elementen aus Silent Hill. Hier ist der Nebel, hier ist ein Pyramid Head, weil der im zweiten Teil eben zu so einer ikonischen Figur wurde. Hier gibt's die Krankenschwestern, die umherzappeln und dann gibt's diesen Wechsel durch die Sirene eingeführt, der die Welt dann plötzlich in braune Töne einhüllt. Aber in den Spielen muss man sagen, dass das alles mit der Psychologie der Figuren zu tun hatte. Das heißt, du kannst nicht einfach Elemente aus Silent Hill 2 rausnehmen und die wahllos in den Film reinklatschen. Es hat trotzdem funktioniert für Leute wie dich und mich, weil wir die Spiele, ich habe Silent Hill nie so wirklich verfolgt, die Reihe, nur einzelne Titel gespielt. Und ich dachte so, er hat zumindest es hinbekommen, mich in dieses, ne, Silent Hill war dann so ein Ort, so ein mystischer Ort. Und er hat dann ja wenigstens nicht versucht, die Geschichte von James Sunderland zu erzählen. Also es gab so diese psychologische Ebene gar nicht. Da war ja auch schon so ein Kult plötzlich das große Thema. Und für sich in dieser Geschichte, die er dann erzählt hat, okay, und ich habe mich nicht daran gestört, dass ein Pyramid Head da rumläuft. Aber jetzt, wo er die Geschichte von James Sunderland erzählt, merkt man, die hat er gar nicht verstanden. Das lag vor 20 Jahren nicht daran, dass er das nicht konnte oder dass das Publikum noch nicht so weit war. Er ist nicht so weit.
Und der hat beim Zocken wie ich die Sequenzen übersprungen. Und hat
wahrscheinlich
mir die Atmosphäre
hatte
nur,
mir die Dialoge weggedrückt.
Hat mir die Atmosphäre. Ja. Bis heute, was haben Horde und Allianz für ein Problem? Na, seit 25 Jahren spiele ich WoW?
Ja, naja, die sehen...
Nee, 20 Jahre, ne?
Ja.
20 Jahre. Heute ist wieder Mittwoch. Wenn wir aufnehmen. Heute wird resettet, David. Wir müssen Weltquests machen.
Ja, Weltquests machen. Ich muss noch den Ruf von in Andermain hochballern. So, also haben wir alles gesagt, könnt ihr euch klemmen.
Ja, da haben wir gar keine andere Wahl.
Guckt euch mal lieber Iron Lung an.
Ich habe gerade gesagt, da haben wir gar keine andere Wahl.
Naja, ihr habt keine andere Wahl, als Iron Lung zu gucken.
No other...
Nee,
was ist denn Iron Lung?
Ja, Iron Lung ist ein Videospiel, das ist 2022 erschienen. Kennt keine Sau.
Eiserne Lunge. Mhm. Musst du tauchen?
Genau, ja.
Wirklich?
Ja. Du bist
ein krass. Komm, ein bisschen.
Du bist doch.
Nee, oder sagst du, es war ganz logisch?
Nee.
Du bist ein bisschen, oder?
Nee. Ich würde sagen, du bist hochbegabt.
Leider nicht.
Ich würde sagen, du bist einfach
teilweise.
Ja, es ist ein Videospiel, das eigentlich keiner kennt. Aber dann hat das Markiplier gespielt. Markiplier hat, glaube ich, irgendwie so über 30 Millionen Follower auf, oder Abos auf, sagt man ja noch, auf YouTube. Und ich habe dann mal geschaut, dessen erster Gameplay-Run durch Iron Lung hat 13 Millionen Views.
Horror.
Es hat eine super interessante Prämisse. Also es gibt irgendwann in der Zukunft eine fast ja biblische Katastrophe. Niemand weiß, was passiert, aber die sogenannte Quiet Rapture passiert. Das heißt, alle Planeten und Sterne im Universum verschwinden auf einen Schlag. Keiner weiß warum. Es überleben ausschließlich die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt auf Raumstationen sich befinden oder in Raumschiffen, die im Weltall herumschweben. Aber die Erde ist weg. Alle anderen Planeten sind weg. Das Einzige, was übrig bleibt, sind Asteroiden, also tote Felsbrocken und Monde. Und auf diesen Monden finden die Menschen riesige Seen und Meere aus menschlichem Blut. Das sind riesige rote Meere. Also ist auch ein interessantes Bild, was das Spiel aufmacht. Dieses kalte, kalkige Weiß der Mondoberfläche und dann siehst du dieses grelle Rot.
Monde oder unser Mond?
Monde.
Monde, ja.
Genau, es gibt ja mehrere Monde.
Ja, ich weiß nicht, sind die dann noch Monde? Weil die können ja um nichts mehr rummondieren.
Ja,
aber ist auch egal.
Ja.
Also es gibt mehrere kugelförmige...
Wie viel Mond ist im Mond eigentlich drin, wenn es keinen Planeten mehr gibt? Könntest du eine Hausaufgabe bis nächste Woche schreiben? Vielleicht haben wir aber auch einen Astrophysiker, der uns zuhört und das sagen kann. Oder Astrophysikerin.
Oder einen Astrophagen.
Und das ist erstmal die Prämisse. Und die finde ich, als jemand, der diesen Space Horror mag, diesen, ne, gerade so diese, habe ich ja schon tausendmal gesagt, so diese Weite des Universums und man weiß nicht, was da ist.
Aber was ist die Aufgabe? Da sind da so mehrere mit
Menschen. Genau, und die Menschen auf diesen Raumstationen haben sich jetzt zusammengetan und die haben für Menschen, die gegen die Regeln verstoßen, das sind, ne, die, statt sie in Gefängnisse zu werfen, schweißen sie sie in U-Boote ein und geben denen den Auftrag, die lassen diese U-Boote in diese Blutseen ein und sagen denen, finde jetzt mal hier Ressourcen, weil es gibt natürlich keine Ressourcen mehr, ne, weil es ja, kannst nichts mehr ernten, es gibt keine Möglichkeit mehr, die Menschheit am Leben zu erhalten, also sucht man irgendwie, was könnte da sein, gibt es vielleicht irgendwas anderes, was Antworten uns gibt, was die Quiet Rapture gewesen ist, und im Spiel bist du dann jemand, der durch so ein Blutmeer fährt, nichts sieht.
Spielt das so in der Zukunft weit, oder? Mhm,
genau. Und du hast so eine Röntgenkamera, weil, ne, das kannst du ja nicht mit einer normalen Kamera sehen, sondern nur mit einer Röntgenkamera. Das heißt, du kannst immer nur so einzelne Bilder machen. Und das hat so was ganz Faszinierendes an sich, auch im Spiel, aber auch im Film, dass du dann nur diese Einzelbilder bekommst und dann manchmal glaubst, was zu erkennen. Ne, und dieses Spiel mit diesem Gekrissel, was du auf diesem Bild siehst.
Das ist so ein bisschen wie so ein Sonar-Prinzip im Grunde, wo irgendwas...
Ja, genau.
Und du musst sie selber auslösen, die Fotos.
Exakt, die muss der Hauptcharakter, der wird in diesem Fall gespielt von Markiplier, der offenbar da so eine Faszination für dieses Spiel entwickelt hat, dass er gesagt hat, ich nehme hier eigenes Geld in die Hand, setze mich mit David Szymanski, das ist der Creator des Spiels, zusammen und erfinde mir hier jetzt eine Filmgeschichte. Die geht über 2 Stunden. Das Spiel kann man, glaube ich, in 45 Minuten durchspielen. Und ich dachte so, hä, wie passt denn das zusammen? Und es hat auch einige Längen, wie ich finde, und man merkt auch, dass Mark Fischbach, wie Markiplier mit echtem Namen heißt, ist jetzt nicht der allerbeste Schauspieler, macht seinen Job aber gut genug, ist aber vor allen Dingen nicht kein Regisseur, und da merkt man dann auch so ein paar Kameraeinstellungen und, ne, auch das Pacing, das funktioniert nicht so immer, aber immer auch wieder. Also ich dachte schon so, aus diesem beengten Setting, also es ist mal wieder ein Single-Location-Film, und zwar ein echter, daraus so viel rauszuholen, dass du immer noch das Gefühl hast gegen Ende, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, die Kameraeinstellung, oder da kann Spannung erzeugt werden, was natürlich auch viel über Geräusche passiert, aber vor allen Dingen über diese Röntgenbilder, weil irgendwann wird sich herausstellen, da unten ist irgendwas. Und das ist echt nicht ungruselig.
Wo gucke ich das?
Im Kino. Ah. Der ist weltweit gestartet, ohne irgendeine PR-Kampagne. Markiplier hat nichts anderes gemacht. Er hat das Ding mit $3 Millionen selbst finanziert. Er hat jetzt einen Kinodeal ausgehandelt. Weltweit ist der in, glaube ich, 4000 Kinos gestartet, letzten Freitag, auch in Deutschland. Du musstest halt gucken. Du hast es nur mitbekommen über ihn. Der hat keine Marketingkosten und der hat in den USA, glaube ich, schon $12 Millionen eingespielt. Also hoch profitabel, das Ding jetzt schon. Ich glaube, der wird jetzt nicht großartig mehr wachsen, vielleicht noch über Mundpropaganda.
20,8 Millionen weltweit eingespielt.
Also,
USA 17,8.
Also echt heftig. und Das Kino war auch voll. Ich bin mit Bea da gewesen, weil ich wollte eigentlich mit Bea und Hardy rein. Hardy ist krank geworden und war überrascht, dass so viele Leute davon mitbekommen haben, weil, glaube ich, ganz viele das über ihn mitbekommen haben und fasziniert waren und sehen wollten, was macht dieser YouTuber. Und ich kann nur sagen, der hat Längen, aber ich fand das als Experiment und weil die Prämisse auch so stark ist, fand ich das echt gut.
Die Geschichte klingt wirklich cool. No Other Choice, ebenfalls die Woche raus. Neuer Film von Park Chan-wook, Die Frau im Nebel zuletzt gemacht, Taschendiebe in Oldboy. Die Stoker-Vorlage, die sich dann Guillermo del Toro ja auch gegriffen hat. Ich höre euch mal kurz ab. Erzählt die Geschichte von einem Menschen und die Buchvorlage, die ist glaube ich von 97, die ist auch schon mehrfach verfilmt worden. Einem Papiermann. Ein Typ, der seit 25 Jahren bei einer Papierfabrik arbeitet, auch stolz ist. Der hatte mal eine ganz besondere Auszeichnung auch bekommen. Der liebt Papier. Und wir müssen ja mal sagen, klar, es gibt Druckerpapier, aber ich meine, Geld ist Papier. Für Pässe braucht man besonderes Papier und genau seine Firma, bei der ist es so, die wird aber übernommen und deswegen wurde er rausgeworfen und er fällt in so ein tiefes Loch und will auch keinen anderen Job annehmen, weil er sagt, Papier, das hat unsere Familie immer satt bekommen. Die Frau, die muss eigentlich nicht arbeiten, die Kinder müssen aber auf einmal ihre Hobbys aufgeben, die Frau wieder ihren Job beim Zahnarzt anfangen, die Hunde werden weggegeben, weil die Kohle knapp wird und ein gutes Jahr später ist auch nichts mehr da, sodass sie eigentlich ausziehen müssen. Und so fragt er sich, wo kriege ich denn jetzt hier noch einen richtigen Job her und kommt auf die Idee, naja, wenn andere mir die Jobs wegschnappen, dann schalte ich doch eine Anzeige und kriegt dann raus, wer sich darauf bewirbt. Und die muss ich ja nur noch umbringen. Dann habe ich gute Erfolgschancen, eingestellt zu werden.
Ja.
So läuft's, oder?
Ich fand den
nachvollziehbar.
Ja. Ich fand ihn so herrlich bitterböse und er hat aber auch so einen nicht deutlichen, aber leichten schwarzen Humor, der sich durchzieht.
Die Blumentopf-Szene ist großartig, ja, was den Humor angeht.
Auch später gibt es so ein paar Momente, wo ich dachte, ach herrlich. Es ist so ein bisschen Breaking Bad auf Südkoreanisch, oder?
Hast du Breaking Bad geguckt?
Nein, aber also die erste Staffel habe ich ja bis zur Hälfte tatsächlich so oder sogar fast durch. Aber das Prinzip von Breaking Bad ist ja klar. Also ein normaler Familienvater wird durch die Umstände dazu genötigt, zu drastischen Mitteln zu greifen.
Das jetzt gar nicht. Ja, okay, sehe ich. Wenn du willst. Ich habe so ein bisschen Parasite-Vibes auch bekommen.
Ja, klar. Naja, das ist
weil die Kameraeinstellungen ganz oft so in diese Richtung gehen.
Auch weil natürlich dieser Sozialkommentar da ist. Ne? Was sind echte Menschen wert? Ne? Hier ist das KI-Thema ist dann noch irgendwann einen Punkt, also Menschen werden einfach ersetzt und
ja, auch Männer, die sich oft mit ihrem Schmerz zurückziehen, ne? gar nicht mehr ansprechbar sind von den eigenen Partnerinnen, anstatt mal zu sagen, ey, mir geht's schlecht, mein Job ist weg, ich fühle mich irgendwie nach nichts und sich mal auffangen zu lassen, wird dann einfach gesoffen und verrottet auf der Couch und ist irgendwie immer mit sich selbst ausgemacht, weil es männlich ist.
Ich fand aber auch die Mutter einen spannenden Charakter. Ich fand das total interessant, dass so bei ihr so Sexualität und Anziehung so ein Thema ist. Es gibt einen Moment, da spielt Eifersucht eine große Rolle wegen einer Party. Es gibt einen Moment, da wird der Junge, kommt in Schwierigkeiten und sie greift dann so zu einem Mittel, wo sie sagt, eine Mutter steht für ihren Jungen ein.
Ich denke, das geht okay. Ich habe Gina das erzählt und gesagt, würdest du das eigentlich machen?
Aha.
So, klar. Ich so, what?
Ja, ja. Und ich glaube, die Frage bräuchte ich Kali gar nicht stellen.
Ja, ich glaube, Mütter tun alles. Ne? Ja. Aber ich war schon so...
Und das ist so ein Mittel, wo ich auch sag, das ist auch so einfach, ne? Ich meine, schau dir mal OnlyFans an. Das ist so ein Thema, wo ja ganz viele sagen, wo ich sogar auch sag, so, wenn du Männer mit nichts um endlose Dollars oder Euros bringen kannst, außer zu sagen, ich ziehe mir jetzt einfach mal die Unterhose aus, ja, but dann go for it. Also ich finde das immer so krass, so dass so viele Leute sich, gerade, es sind ja eigentlich Männer, die ersten Kunden wären, stehen dann da, die alle, die zieht sich aus für OnlyFans. Ja, na, weil es genug davon gibt, die dann sagen, ja hier, ich hau hier jetzt mal 50 Euro auf den Tisch, damit die sich auszieht, weil es halt einfach funktioniert. Und ich finde, warum sollte man seine Sexualität, warum sollte man das nicht nutzen dürfen? Ich fand das schon immer...
Also das ist das älteste Gewerbe der Welt.
Ja.
Also das ist, glaube ich, unbestritten. Und die Diskussion darüber ist ja eine moralische letztendlich.
Na, vor allen Dingen ist es ja heute was, wo du gibst es ja in die Hand jetzt. Ne? Früher ist es ja immer besetzt worden, auch von der Frage, wird jemand ausgebeutet in dem Fall? Ne? Was passiert da eigentlich auf moralischer Ebene? Aber ich finde, die moralische Ebene verschwindet für mich tatsächlich, wenn jemand sagt, nee, ich mache das ganz bewusst, weil ich das möchte und weil ich damit kein Problem habe. Na, dann... stellt sich doch die Frage ehrlich gesagt gar nicht. So, und deswegen, dieses Thema finde ich ehrlich gesagt komisch und quatschig. Und das ist auch wieder so, wo jemand anderes, wo meistens Männer über die Körper von Frauen bestimmen wollen und sich dann auch noch rausnehmen, obwohl sie eigentlich heimlich in der Badewanne anfassen.
Mir ist es krass, so krass egal, dass ich mir gar keine Gedanken drüber mache.
Ja, mich ärgert
sollen
das,
sie alle machen,
mich ärgert
ich war noch nie auf OnlyFans. Ich weiß
ich auch nicht,
wie die Plattform
ich auch
funktioniert.
Nicht.
Da müssen wir mal in die Recherche, oder? Da müssen wir mal reden.
Ja, wir könnten selber einen Account machen.
Wollen wir es machen?
Hat nicht Kelly Mrs. Vlog mal so als Gag vor vielen Jahren so einen Account gemacht und dann war die, glaube ich, total schockiert. Ich glaube, sie war das. Die dann, es war einfach ein Spaß für ein Video und dann haben übelst viele Leute, glaube ich, rein abonniert und sie saß da und dachte so, Moment, war doch nur ein Spaß.
Es geht doch immer dieses Reel darum, wo sie die eine zeigt, dass sie da 82 Millionen letztes Jahr verdient hat.
Ja, wie heißt sie? Amrand oder so?
Nee, das ist wieder eine andere. Die war auf Twitch. Ich bin in dem Game nicht drin.
Ja.
Okay. Jetzt haben wir eine Szene aus No Other Choice zu einem großen Sidequest hier gemacht.
Zeigt aber, es gibt mehrere von diesen Szenen. Es gibt eine ganze Menge von Szenen in No Other Choice, wo du dich in dem Freundeskreis hinterher, wenn du aus dem Kino kommst, hinsetzen kannst und sagen würdest, würdest du das machen? Ich meine schon die grundlegende moralische Frage des Films, ne? Wie weit würdest du gehen, um deine Familie zu schützen? Ich fand gerade ganz am Ende kam eine Frage auf, die...
Bei ihm stellt sich nicht die Frage, um seine Familie zu schützen, habe ich das Gefühl. Sondern er will ja unbedingt in seinem Beruf bleiben.
Naja, ich glaube, er will seine Männlichkeit wahren.
Ja, genau. Aber das verschiebt sich ja von dem Familienbeschützen.
Ich finde aber, am Ende kommt ja noch eine zusätzliche Ebene mit dazu. Die können wir nicht spoilern. Aber das ist eine Frage, die bei uns zu Hause auch schon mal aufgekommen ist. Einfach nur so eine Spaßfrage. Aber
kannst du das jetzt hier formulieren? Nee, ne? Weil wegen Spoiler nicht.
Nee, würde ich jetzt nicht machen. Ich kann es dir hinterher gerne sagen. Ich glaube, als Anhaltspunkt für euch sollte das ausreichen. Das ist ein wahnsinnig schöner Film. Also rein optisch ist das einer der schönsten des Jahres. Lee Byung-hun, der Hauptdarsteller, ich verstehe gar nicht, warum der nicht auch bei so Schauspielerpreisen in der Konversation mit ist, weil ich finde, der spielt großartig.
Was halt vielleicht, weil es so eine sehr unsympathische Figur ist.
Ist doch aber egal. Also ich finde,
ja, ist bei Marty Supreme ja auch so. Irgendwie.
Genau.
Ich bin mit dem persönlich einfach nicht, dachte immer nur so, du triffst nur falsche Entscheidungen.
Ich fand fand die Erzählung super. Schön
der
schwarz.
Der ist lang, der Film ist wirklich lang.
Er ist lang, ist zu lang, genau, und er braucht so ein bisschen und er schlägt dann so ein paar Haken zu viel und deswegen ist es auch so einer, dem ich jetzt eher 3,5 Sterne geben würde, aber mit einem Stern versehe auf Letterboxd, was dann heißt, der ist auf der Schwelle.
So, so.
Das ist wie so ein Infinity-Pool-Haus an der Klippe, das droht in die 4 Sterne.
Der klopft an der Tür, ein Highlander zu sein.
Genau.
Wir haben die neue Marvel-Serie geguckt.
Mhm.
Ja.
Ich mochte die.
Ja.
Ja, also jetzt nicht übermäßig.
Ich liebe halt Entourage. Ich liebe das noch Studio. Viel mehr das Studio. Und ich habe die Offer immer noch nicht gesehen. Ich liebe ja diese Filme, die diese Welt abtauchen, denn Wonder Man, neue Marvel-Serie, zeigt euch Simon Williams, der lebt in Hollywood und will dort Schauspieler sein. Der ist aber so überambitioniert, dass er direkt beim Set von American Horror Story rausfliegt, weil er für seine kleine Figur noch Vision hat. Wo müsste sie stehen? Wo müsste das Licht sein? Der hält einfach den Betrieb auf. Punkt.
Carly meint, es gibt solche Schauspieler tatsächlich.
Ja, oh Gott, ja, das weiß ich noch von früher. Wirklich, ja. Du kommst einfach nicht aus dem Pott. Naja, auf jeden Fall überlegt er auch so ein bisschen, macht das alles noch Sinn, bis er hört, dass von Wonder Man, einem seiner Lieblingsfilme, von einem Oscar-prämierten Regisseur ein Remake gemacht werden soll. Deswegen setzt er alle Hebel in Bewegung, zum Casting zu kommen und trifft dabei auf Trevor Slattery, gespielt von Ben Kingsley, der in Iron Man 3 den Mandarin gespielt hat, also als Terrorist auch bekannt ist. Mhm. Und die beiden begehen dann so einen Buddy-Comedy-Part in Hollywood, in dem aber gleichzeitig auch durchaus Menschen existieren können, die Superkräfte haben. Aber es eine lange Geschichte gibt, warum die in Hollywood eigentlich so nicht existieren sollten. Die auch nur eine Metapher letztendlich sind in dieser Marvel-Serie. Da könnte man Kommunismus, da könnte man Homosexualität, da könnte man verschiedene andere Dinge einsetzen, dachte ich immer wieder beim Schauen.
Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert am Anfang, wo diese Serie hin will. Und das ist so eine Frage. Ich weiß noch, ich habe das mit Carly geguckt, weil die mochte das auch gerne. Das ist die erste Marvel-Serie, die ich mit ihr zusammengeguckt habe, die dann irgendwann sagte, oh, jetzt könnte es aber langsam losgehen. Und ich meinte so, nee, wir sind bei Folge 7. Es kommt nur noch eine Folge. Das ist es. Das ist das, was die... sie so, hä? Aber kommen jetzt nicht irgendwann super? Superhelden und nee, das muss man verstehen und ich glaube, deswegen wird das auf jeden Fall so eine Serie sein, an der sich dieser klassische Marvel-Superhelden-Fan stoßen wird. Aber ich fand, sie hat über Schauspiel so schön erzählt und dabei wird auch noch richtig gut geschauspielt, also Ben Kingsley und Abdul-Mateen Yahya der Zweite oder Abdul?
Yahya Abdul-Mateen
der Zweite. Ja, sind echt stark. Also diese Gags, diese Meta-Gags, die haben bei mir gar nicht funktioniert, muss ich sagen. Das Studio kriegt sehr, sehr viel besser hin. Aber die vierte Folge in der dann diese eine Metapher, die eben die eine Folge vorher, in der gesagt wird so, nee, dann werde ich ja zum Doorman. Ne? Und du fragst dich, was ist denn der Doorman? Und dann ist die vierte Folge ausschließlich eine Geschichte, die quasi eine Metapher ist, aber so clever eingewoben, das hätte ich mir gerne mehr für die Serie gewünscht, die schon auch echt lange braucht.
Ja.
Also am Ende dachte ich so, von 8 Folgen hätte man auch 4 streichen können und dann wäre da
ein Film rausgekommen.
Aber,
da fangen wir jetzt nicht schon wieder an.
Nee, aber jede Folge geht 30 Minuten, es wären 2
nicht
Stunden.
Mal, nicht wären, mal mit Vor- und Abspann, ja, 25.
Es wären 2 Stunden, ja, gewesen fast.
Josh Gad singt Songs von Olaf aus Die Eiskönigin, ja, im Club.
Ich verstehe das auch, sie würden sich niemals trauen zu sagen, der neue Marvel-Film und dann kommt sowas wie Wonder Man. Das macht als in Serienform ist so ein Experiment viel einfacher, den Leuten unterzujubeln. Und trotzdem ist es immer so ein bisschen schade, auf dass es auch immer auf diese 6 oder 8 Folgenformel, ja, gestreckt wird.
Aber es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum sie komplett veröffentlicht worden ist und nicht jede Woche eine neue Folge.
Ich glaube auch. Ich finde aber trotzdem, die ist ein Blick wert.
David,
ja,
wir müssen über meinen Robbie reden.
Nee, lass mal über Gary reden.
Über Gary?
Ja.
Was mit Howard?
Lass doch eher über Mark sprechen.
Ach, Jason ja. Orange.
Ey, ich habe die Take-That-Doku hauptsächlich geguckt, weil du das ja schon angekündigt hast, dass du das machen möchtest. Auf Netflix ist die ja aufgeschlagen.
Ich guck alles mit Robbie Williams.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe danach, ich glaube, 2 Tage lang Take-That-Songs geballert und war total auch in diesen, ich weiß nicht, die Doku hat ganz viele so Momente gehabt, wo ich dachte, ja, hat meine Jugend getroffen. Aber ich fand zum Beispiel auch die Episode, wo Gary Barlow, weil das habe ich nicht gewusst, dass der in so eine schwere Essstörung abgedriftet ist, war ich richtig erschreckend. Und ich fand die Doku nicht perfekt, aber ich fand die schon gar nicht so übel. Ich glaube, für dich hat die als jemand, der schon so viel kennt, nicht so viel zu sagen gehabt. Ne?
Ich habe die Perspektive ist eine ganz andere, weil du kennst immer die Geschichte von Robbie, der Gary Barlow hasst und der in seine Drogen abdriftet und der aus der Band gegangen wurde. Eigentlich kennst du immer nur die Perspektive, weißt aber nie. Du weißt so ein bisschen, was ist mit Gary Barlow passiert, der so immer der Frontmann war. Was ist aus den anderen eigentlich geworden? Ne? Der Dritte, der seine Solo-Karriere macht, auch diese Verbindung, durch dass die Väter geworden sind, so beieinander geblieben sind, fand ich total nett zu sehen. Das sind einfach mal alle anderen zu Wort gekommen und nicht Robbie Williams ständig. Und das ist schon nochmal eine andere Perspektive da drauf und dadurch irgendwie auch versöhnlicher und netter. Ne? Also die erste Folge, es sind 3 Folgen auf Netflix, die erste Folge ist eigentlich die Geschichte, die man sonst immer kennt. Ja, durch Robbie Williams und dann ist es auch auf die Robbie Williams Show. Und danach ist es eben deutlich mal die Frage, was ist denn aus den anderen eigentlich geworden, auch in der Öffentlichkeit oder auch so dieses Rennen, um die Solokarriere zu verlieren. Ne? Wie ich ja Robbie gewinnt ist, aber was ist mit dem dann geworden, der es dann eben nicht geworden ist?
Ja, ich wusste nicht, dass Howard, wie heißt er mit Nachnamen? Weiß ich gar nicht, dass der in so eine Depression abgedriftet
Howard
ist.
Howard Donald.
Ich kann mir das vorstellen, ich weiß noch, es gab bei uns immer dieses Schlagwort, das war die After-Gamescom-Depression. Weil es gab, wenn du als früher so, gerade auch als ich mit YouTube angefangen hatte, dann aber schon zu Giga-Zeiten, wenn du zur Gamescom gegangen bist, alles war laut. Tagelang haben Leute dich belagert wegen Autogrammen. Das war ja früher nochmal krasser, auch bei mir. Und dann kommst du nach Hause und diese Stille auszuhalten, das war selbst nach 5 Tagen Gamescom, war das schon seltsam und fühlte sich dann erstmal, ne, da von diesem Adrenalinrausch musstest du erstmal runterkommen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du da jahrelang nichts anderes kanntest. Und
überleg mal, wir waren jetzt zu diesen Video-Days-Zeiten mit YouTube angefangen,
ja, ja.
Wo da, das ist ja irre gewesen.
Ne, ich will mich überhaupt nicht vergleichen, aber also das ist eben die Sache. Wenn ich das schon so empfunden habe, wie wird das jemandem gegangen sein, der da das auf dem Level, Beatles-Mania-Level, wo Leute in Ohnmacht gefallen sind, gesehen hat? Also das war interessant zu hören. Ich muss sagen, dass die Doku wirklich konsequent um unangenehme Themen herumtänzelt, also zu unangenehme Themen. Ich fand zum Beispiel, dass sie sich auch wirklich verweigert hat, so richtig einzutauchen, was war denn diese Fehde zwischen Gary Barlow und Robbie Williams. Die kann nicht nur so, die wird sehr seicht angegangen, wie ich finde, auch von beiden Seiten. Ne? Also so, ich fand sogar, man schlägt sich ein bisschen zu sehr auf die Seite von Gary Barlow und der ist ja auch nicht so nett gewesen. Auch gegen Ende hatte ich das Gefühl, dass so ein bisschen, ah ja, ist so ein bisschen wischiwaschi, also weil...
Ich fand's mal ganz schön jetzt am Ende, weißt du, das ist ja eine Geschichte, dass sie irgendwie wieder zusammengefunden haben.
Du hast aber nur 3 Sterne gegeben, warum
und
eigentlich?
Durchgegeben haben. Naja, es ist einfach so oft durchgekaut worden, die Nummer.
Mhm.
Ja, es ist nett mit so einem Augenzwinkern, aber das war's. Und wenn du gerade Better Man noch im Kopf hast, der ist ja so viel Hass von Robbie Williams in diese eine Richtung. Und dann vergleichst du das mit der Doku mit diesen Aufnahmen ab, wo er immer wieder so ein bisschen glücklich wirkt und mit dabei zu sein. Und dann aber auch
auch, habe ich jetzt irgendwie das erste Mal erfahren, dass sie so die ganze Zeit auch so straight gelogen haben, wie sie zusammengecastet. Mir war irgendwie nie klar, dass sie nie gesagt haben, dass sie zusammengecastet worden sind. Das fand ich auch noch ganz interessant, aber das sind nicht große Schauwerte. Ich meine, es ist super viel Archivmaterial mit Voice-Over drüber gebaut.
Ich war da trotzdem voll im
Du
voll
bist drin. Ja auch zu deren Trennung voll drin gewesen. Ich war ein bisschen zu jung, aber du hast das ja voll mitbekommen.
Ja. Und ich muss sagen, diese zweite Phase, ne, über Kakali war übelster Fan, übelst. Und
hat sie mitgeguckt?
Genau, hat mitgeguckt, aber dann diese zweite Phase, wo sie dann nochmal zurückgekommen sind, die mochte sie nicht so sehr. Und ich muss sagen, ich fand die Musik, die dann in der zweiten Phase kam, viel besser. Ich liebe dieses Greatest Day, diesen Song. Patience finde ich auch viel besser. Also Gary Barlow ist dann auch nochmal als Songwriter gewachsen. Deswegen hat mich das viel mehr bekommen und da ist Carly ausgestiegen bei diesem Teil, weil die war halt so verliebt in die Boys. Mark Owen war der Shit für sie und auch Robbie Williams. Und Gary Barlow hat sie gehasst.
So hat jeder seins gehabt.
Ja.
So. Nächste Woche geht's weiter?
Ja.
Machen wir dann nächste Woche.
Machen wir.
Aller Voraussicht nach Gast, aber es sehen wir nächste Woche.
Genau. Bis dann.
Also, tschüss. Tschüss.